Electrify, der Podcast.
Mit Christian Jok in, ach so.
Ich bin bei dir, ich sitze dir gegenüber.
Ja, in Horb. Ja, und Jérôme Brunel ebenfalls in Horb am Neckar. Wir sitzen wieder in meinem Wohnwagen. Den kanntest du ja jetzt bisher auch noch nicht, gell?
Genau, ich habe den bisher nur auf Fotos von außen gesehen, aber ich muss sagen, die Innenausstattung gefällt mir hervorragend. Also ich überlege mir dann, ob ich hier wieder raus will, weil das Wetter ist draußen nicht ganz so hübsch, ne?
Naja, aber es regnet nicht. Es ist trocken.
Ja, das stimmt. Tatsächlich.
Also es gibt ab und zu mal ein paar Regentropfen. Wir zeichnen übrigens am Samstag auf. Am Sonntag, also morgen, soll es noch deutlich schöner werden als heute. Wir haben heute so einen Mix aus Sonne, Wolken, dunklen Wolken, hellen Wolken, Sonne, ab und zu mal ein paar Regentropfen, aber nur ein paar. Eigentlich ein sehr angenehmes Wetter, ja. Nicht so heiß, aber hält dann doch den einen oder anderen ab, hierher zu kommen. Aber es haben einige doch den Weg gefunden und zum diesjährigen Treffen, das erste offizielle Treffen seit 2019. Mhm. Wir hatten auch im letzten Jahr schon ein inoffizielles Treffen, da waren so 10, 15, 20 Leute da und wir waren zusammen essen, aber wir haben keine Autos ausgestellt, aber wir haben uns einfach wieder getroffen. Dieses Jahr wieder ein offizielles Treffen. Allerdings, das muss man auch sagen, habe ich auch im Vorfeld gesagt, ein Treffen, das ja ein bisschen zurückgefahren ist. Was bedeutet, es gibt jetzt keine Vorträge oder ähnliches, sondern wir treffen uns einfach. Wir haben noch ein Motto dazu gemacht, nämlich, dass wir ein paar Caravans herholen wollten. Das ist uns auch gelungen. Die Leute können sich die Caravans angucken und vor allem Fragen stellen, wie das ist, wenn man einen Caravan mit einem Elektroauto kauft, zieht, ob das überhaupt funktioniert und wie das funktioniert und ob das wirklich eine Alternative ist oder nicht. Und waren schon einige da, jetzt auch an meinem Wohnwagen, die gefragt haben, wie das so ist mit dem Wohnwagen hinterm Elektroauto, wie das so funktioniert. Muss ich ja jetzt nicht nochmal erzählen, was ich denen erzählt habe. Das habe ich ja schon ausführlich hier im Podcast gemacht. Aber die Leute sind interessiert. Und ja, nebenher läuft noch das Stadtfest und das Fest der Kulturen hier in Horb und das Ganze vor einer wirklich wunderschönen Kulisse, muss man wirklich sagen. Also Horb hat viele Nachteile, muss man sagen, aber es gibt einen großen, großen Vorteil. Die Kulisse der Stadt, wenn man hier auf der B28 ist, das glaube ich, hier vorbeifährt, hier durchfährt. So ging es mir auch, als ich nach einer Wohnung damals gesucht habe. Die Kulisse ist wirklich toll vor dem Neckar. Die ist mit der Kirche da oben dran. Das ist einfach wunderschön. Und ich habe hier letzte Nacht hier auch übernachtet im Wohnwagen. Also ich bin da nicht nach Hause gelatscht, sondern habe da hier übernachtet. War da auch nicht alleine. Einige haben im Auto geschlafen, in ihrem Tesla. Aha. Und einige haben im Wohnwagen. Ein interessanter Wohnwagen übrigens ganz aus Holz geklöppelt. Ja, also von Hand, genau. Ganz kleiner, so in Tropfenform. Wunderschönes Ding, aber die haben sich dann so hinterher ein bisschen beschwert. Es war viel zu warm in dem Wohnwagen, weil die Belüftung irgendwie nicht so wahnsinnig doll ist. Da sollen noch Ventilatoren rein, das hat man Ihnen schon gesagt. Im Moment war das sehr warm da drin. Ich habe übernachtet, ich habe die Heizung nicht angeworfen, war schon frisch. Also man merkt, der Herbst kommt.
Allmählich.
Ja, nachts wird es dann doch recht frisch. Aber ich habe die Heizung dann nicht angemacht. Ich habe die einfach ein bisschen mehr in die Decke gekuschelt und dann ging das auch. Und hat ein bisschen geregnet heute Nacht. Was ich aber immer sehr angenehm finde, wenn es regnet im Wohnwagen, weil das hört man und das trommelt dann aufs Dach. Das ist ein schön.
Schönes Geräusch.
Ja, eben. Gefällt mir gut und man freut sich ja gerade über jeden Regentropfen, der vom Himmel fällt. Nur heute am Tag sollte es nicht regnen. Hat es auch kaum. Also da hatten wir wirklich bisher Glück.
Die Straßen sind alle trocken.
Ja, das Regengebiet ist südlich an uns vorbeigezogen, zumindest bisher. Ab und zu fallen ein paar Tropfen, aber das lässt sich aushalten. Das Treffen ist insgesamt ein bisschen kleiner dieses Jahr.
Ja, es sind sehr viele Tesla-Fahrer, aber es sind einige, also in Relation zu den Zugfahrzeugen sind tatsächlich relativ viele Caravans und Anhänger da. Also ich sehe von hier aus gesehen 1, 2, 3, 4 Caravans auf jeden Fall schon.
Steht, glaube ich, noch einer und es kommt auch noch mindestens einer.
Ja. Also da ist auch tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen geboten. Kleine Caravans, große Anhänger, kleine Anhänger mit Vordach, ohne Vordach und eben auch, wie du schon gesagt hast, dieser aus Holz geklöppelte. Auch sehr spannend, weil das ist natürlich immer so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite ist Holz ein super schönes Material, sieht auch toll aus, muss man auch sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schwerer als GFK und es muss natürlich nachbearbeitet werden. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass das jetzt mit Leinöl bearbeitet ist, sondern da ist natürlich schon irgendeine Art Lack oder ähnliches drauf. Aber natürlich, wenn du Schreiner bist oder ähnliches, ist es natürlich naheliegend, dass du sowas machst. Und es sieht einfach echt toll aus.
Es ist wirklich toller Wohnwagen. Und klein, aber fein.
Und auch so die Details, zum Beispiel diese nach außen gelagerte Küche, die du praktisch aufklappen kannst und kannst dein Barbecue draußen machen. Das ist super, das finde ich ganz klasse.
Super, solange es trocken ist, wenn es draußen regnet. Hast du zwar ein Dach, das über dich drüber geht, aber wenn es windig wird und dann von der Seite kommt, dann wird es unangenehm.
Also ja, ist halt nichts für Weicheier. Ja, das ist halt nichts für diese Warmduscher, die in
in so einem schicken Caravan wie du hier hausen. Ja. Und das ist schon, ja, das ist natürlich also auch sehr viel kleiner.
Das, was ich habe, ist halt Bequemlichkeit. Also ja. Ich habe wirklich Wert drauf gelegt, weil ich ja wirklich jahrelang gezeltet habe. Also ich habe wirklich gezeltet. Und wenn du zelten gehst, ist es wirklich so, du kommst am Campingplatz an und dann musst du erstmal das Zelt aufbauen. So.
Genau.
Wenn du das Zelt aufgebaut hast, musst du dieses Zeugs ins Zelt bringen. Dann musst du die Luftmatratze aufpumpen, je nachdem. Und dann musst du dies machen und jenes machen und die Heringe reinhauen und so. Dann hast du das alles aufgebaut, dann campst du und das ist wunderschön. Ich zelte immer noch sehr, sehr gerne. Mhm. Und wenn du dann fertig bist mit dem Zelten, also wenn du woanders hin möchtest, dann ist der nächste Schritt das Abbauen. Und das ist noch ätzender.
Das ist schlimm, vor allem wenn es geregnet hat und du ein nasses Zelt hast.
Gut, wenn du ein nasses Zelt hast, dann ist es sowieso oberätzend. Aber selbst wenn es trocken war, weil du musst ja das Zeug, was du ja im Zelt hast, wieder ins Auto reinpacken. Mhm. Und meistens hast du da nicht viel Platz. Brauchst aber mehr Platz, weil irgendwie erscheint es an, so ja, ist genau. Es irgendwie mehr geworden als auf dem Hinweg. Was natürlich Quatsch ist, aber es ist einfach besser gepackt gewesen auf dem Hinweg als auf dem Rückweg. So, und dann musst du auch das Zelt wieder abbauen. Gehen wir mal davon aus, es ist trocken, dann ist wunderbar. Aber das musst du dann wieder in diesen Zeltsack reinbekommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gezeltet hast.
Ja,
aber,
oft.
Aber dieses Zelt wieder in den Zeltsack reinzubekommen, ist immer unglaublich mühsam. Und ja, du musst irgendwie die Technik rausfinden, wie das gefaltet wird.
Es ist Übung, ja.
Es ist wirklich, und es ist, auch wenn du geübt bist, wirklich ätzend und dauert echt lang. Und da musst du das Zelt wieder ins Auto bringen und dann fährst du endlich weiter. Und ich wollte halt einfach etwas haben, was bequem ist. Das heißt, ich komme an am Campingplatz, ich stelle das Ding ab und fertig, mehr oder weniger. Ja. Machst noch den Strom dran, machst noch die Stützen raus, das geht aber relativ schnell und fertig. Bei so einem Wohnwagen, wie wir ihn drüben sehen, aus Holz, der relativ klein ist, das ist okay. Also ich könnte mir auch sowas vorstellen, damit in Urlaub zu fahren, aber hat halt einfach den Nachteil, dass du immer umbauen musst.
Und ganz ehrlich, du hast ja Familie. Also eine Familie
würde schon gar nicht mehr gehen.
Also
da kommst du zu zweit rein, das funktioniert gut. Aber du musst halt, wenn du abends schlafen gehst, musst du erstmal das Bett hinbauen. Mhm. Ja, und damit du tagsüber ein bisschen Platz in dem Wohnwagen hast, musst du das Bett wieder abbauen. Ich bin ja eine Zeit lang mit meinen Eltern gereist und mit meinem Sohn. Das heißt, wir waren zu viert in diesem Wohnwagen. Da mussten wir hier vorne, wo wir jetzt sitzen, das Bett hinbauen. Ja, das kannst du ja, das Sofa kannst du umbauen zu einem Bett. Das geht, ist aber mühsam und musst halt umbauen.
Genau.
Und das jeden Abend und jeden Morgen, also zweimal am Tag und das nervt. Mhm. Also mich zumindest nervt das. Vielleicht bin ich jetzt einfach in ein Alter gekommen, wo einen sowas nervt. Früher war ihm das vielleicht mehr egal, ich weiß es nicht. Aber ich wollte halt einfach einen Wohnwagen, wo ich nichts umbauen muss normalerweise. Und bei so einem kleinen musst du halt ständig umbauen.
Klar.
Und es gibt ja auch kleine Caravans, die noch größer sind als dieses Holzding, aber wo einfach da eine Sitzecke drin ist, die du halt standardmäßig umbaust in ein Bett, wenn du abends schlafen willst, also wo du auch jeden Tag umbauen willst, das wollte ich einfach nicht mehr, sondern ich wollte es tatsächlich bequem haben, ohne dass ich ständig irgendwas umbauen muss, sondern das ist wie eine kleine Wohnung.
Genau.
Ich habe mein Bett da hinten, das kann man auch tagsüber nutzen, mein Sohn, was weiß ich, um zu lesen oder was zu spielen. Brettspiel oder so. Und dann haben wir vorne die Sitzecke, wo wir einfach sitzen können und essen können, wenn wir nicht draußen essen und wo wir einfach auch miteinander spielen können, wo wir Hörspiele hören können und so weiter, Fernsehen gucken, was auch immer. Aber du musst nichts umbauen, sondern es ist einfach da.
Ja, eben. Also das ist so, ich sag mal, das Minimum, das du halt auch an Bequemlichkeit haben kannst. In so einem, in der Größenordnung, ne?
Ja, und das wollte ich. Und deswegen käme mich für so ein Holzteil, käme mich da, für mich dann in Frage, wenn ich wirklich sagen würde, okay, ich möchte jetzt nach Norwegen und ich möchte jeden Tag weiterfahren. Mhm. Und ich möchte aber nur zu zweit fahren und möchte nicht unbedingt immer auf dem Campingplatz gehen, sondern abseits der Campingplätze. Dann ist so ein Holzteil gar nicht schlecht, weil er natürlich auch weniger Strom verbraucht, ne, durch seine Form und durch sein Gewicht und durch seine Stromlinienform vor allen Dingen und dafür ja, aber ansonsten tue ich tatsächlich den hier, den wo wir jetzt drin sitzen, bevorzugen, weil es einfach bequemer ist. Ich habe meine Schränke, ich muss nicht in irgendwelche Kisten, die unterm Bett kunstvoll und platzsparend hängen, aber du musst es halt holen und die Küche, wenn du sie benutzen willst, hinten, die musst du erstmal aufklappen und vorbereiten wahrscheinlich. Und das ist alles Mühe, die ich mir einfach im Urlaub sparen möchte.
Das ist halt auch die Frage, wir waren ja vom Electrify BW auch in Weilendorf und da gab es, oder in Ditzingen, um genau zu sein, in Ditzingen gab es auch einen relativ großen Bereich, wo wir über Mobilanhänger gekommen sind und auch alle möglichen Verleihfahrzeuge. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass die relativ günstig zum Leihen sind. Also ich könnte könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie das hier bei diesem Holzanhänger ist, dass es den auch zum Leihen gibt. Weil wenn ich.
Der ist geliehen tatsächlich.
Ach so, okay.
Den haben sie geliehen.
Das ist deswegen, super.
Deswegen haben sie nämlich auch die erste Nacht drin verbracht und haben eben festgestellt, das Ding ist so gut isoliert.
Ja, dass es halt dummerweise die Feuchtigkeit auch drin hält.
Ja, und vor allem.
Und keine Lüftung.
Vor allem die Wärme. Also die haben gesagt, das Ding war, die haben sich da kaputt geschwitzt in dem Teil. Also richtig gehen Sauna, die haben also wirklich in der Nacht die Tür aufgemacht, damit sie da ein bisschen frische Luft reinbekommen. Es gibt eine Belüftung, da gibt es aber keine Ventilatoren. Da hat der Vermieter schon gesagt, da will er Ventilatoren reinbauen. Die sind offensichtlich auch, weil die haben sich kaputt geschwitzt. Ich habe heute Nacht hier ein bisschen gefroren.
Ja.
Also es war nicht warm heute Nacht.
Das ist natürlich zum Beispiel super interessant, weil wenn ich mir überlege, ich fahre vielleicht ein oder maximal zweimal im Jahr im Urlaub. Ich will das Geld nicht ausgeben für so ein Riesending und ich habe vielleicht ein Elektroauto, das auch, ich sag mal, kein Model S ist, das 1,6 Tonnen ziehen kann, sondern vielleicht irgendwas Kleineres, dann ist so ein Miet-Mini-Caravan natürlich eine super Option.
Ja, absolut. Muss nicht immer kaufen, zumal die Preise ja im Moment durch die Decke gehen. Also was Caravans und Wohnmobil und so weiter betrifft, muss man einfach sagen, mein Wohnwagen, den wir jetzt, wo wir jetzt sitzen, ist jetzt innerhalb eines Jahres um 8.000 Euro teurer geworden. So
das ist den nicht schlecht,
das ist echt viel. Der war vorher schon nicht günstig.
GFK-Gold.
GFK-Gold,
so wie Betongold, so, plus halt aus
absolut,
GFK.
Absolut, ja. Also die Preise gehen gerade massiv überall durch die Decke. Einmal durch die Inflation natürlich, auch durch die Problematik mit der Zulieferkette einfach. Ja, wird gerade nicht einfacher. Und
wie funktioniert denn dein Herd? Mit Gas?
Der funktioniert mit Gas, ja.
Es gibt
ja auch zwei Wohnwägen. Es kommt nachher noch ein dritter, das gerade in der Anfahrt, die ausschließlich mit Elektro funktionieren. Das heißt, sowohl die Heizung als auch der Herd und so weiter funktionieren alles mit Strom. Ich stehe dem ehrlich gesagt ein bisschen kritisch gegenüber. Also natürlich ist es besser mit Strom und so zu heizen und so weiter in einem Wohnwagen, keine Frage. Dann brauchst du eben kein Erdgas, das wohl auch teurer geworden ist. Also ich habe hier ja 2 5-Kilo-Flaschen. Mhm. Ich habe die damals für 12, 13 Euro das pro Flasche bezahlt. Das muss ich, habe ich mir vorhin erzählen lassen, verdoppelt haben mindestens. Also da zahlst du jetzt, weiß ich, 25 Euro für eine Füllung, für eine 5-Kilo-Flasche. Das Ding ist, du gehst auf einen Campingplatz und die meisten sind von der Elektrik her einigermaßen in Ordnung. Mhm. Wobei einigermaßen, meine ich auch wirklich einigermaßen. Ja. Also das sind manchmal Installationen, da fragst du dich, okay, wie funktioniert das? Aber ich war zum Beispiel auch schon in Frankreich auf Campingplätzen. Sobald du da irgendein Elektrogerät, das ein bisschen mehr gezogen hat, eingeschaltet hast, ist die Sicherung rausgeflogen.
Genau, also ich habe es auch schon erlebt auf Campingplätzen, wo ich geladen habe mit der im Prinzip Caravan-Dose, also diese blaue CE16 Blau. Und die sollte eigentlich 3,6 kW können, aber ich habe es eben auch schon gesehen, da steht dann im Kleingedruckten, nö, maximal 1 kW. Und 1000 Watt, das ist ein Föhn. Das ist
sofort da fliegt drüber. Ich habe hier einen Wasserkocher drin, um einfach schneller heißes Wasser zu bekommen für einen Kaffee oder ähnliches. Der zieht halt 2000 Watt und dann fliegt die Sicherung raus. Und das habe ich schon oft erlebt auf irgendwelchen Campingplätzen. Dann rennst du erstmal wieder zum Empfang und sagst, hier Sicherung raus und dann ich schicke mal jemanden und dann wartest du noch mal eine Stunde und dann hast du irgendwann wieder Strom und der Kühlschrank, der freut sich. Insofern finde ich das schwierig. Also man kann halt einfach Pech haben und auf einen Campingplatz gehen, wo die Stromlage einfach schwierig ist und dann kommst du mit so einem Teil an, der dann für die Heizung zieht, für den Herd zieht, für den Kühlschrank zieht, Und da kannst du relativ schnell in Schwierigkeiten kommen. Da habe ich mit denen auch drüber gesprochen. Die haben gesagt, ja, dann suchst du halt einen aus, wo das so ist. Ja, geht aber nicht immer. Also ich war letztes Jahr in Nordfrankreich unterwegs. Mein Vater wollte nochmal in seine alte Heimat. Da gab es genau einen Campingplatz im Umkreis von 50 Kilometern. Da hast du nicht mehr die Wahl. Du musst dann halt dahin gehen. Genau das war der, wo mir dann ständig die Sicherungen rausgeflogen sind. Ja, und deswegen stehe ich dem ein bisschen kritisch gegenüber. Der Vorteil ist natürlich, dass Gas als solches, also Erdgas, so eine gewisse Gefahr bringt.
Ja, also, muss ja auch Lüftung drin sein
im Fahrzeug. Und also gibt es mehrere Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Aber es gab ja auch schon Unglücke mit Gas in Wohnwägen, die in Brand geraten sind oder wo Leute erstickt sind oder. Muss ja auch alle 2 Jahre kontrolliert werden vom TÜV, ob das alles okay ist mit den Leitungen. Ne? Gasdichtigkeitsprüfung. Und das kostet natürlich regelmäßig Geld, das machen zu lassen. Und man muss auch ab alle paar Jahre muss man auch die Schläuche komplett tauschen. Also es sind immer zusätzliche Kosten. Da ist natürlich von Vorteil, wenn du einfach ein Elektroherd hast und fertig, da ist halt die Elektrik drin, die bleibt und es funktioniert und gut ist. Insofern ist es so ein zwieschneidiges Schwert. Im Moment würde ich sagen, wenn ihr einen Caravan kauft und den, sagen wir mal, 5 Jahre behalten wollt, würde ich ihn noch auf Gas setzen, tatsächlich im Moment. Ja. Wie das in ein paar Jahren aussieht, muss man sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Campingplätze langsam mal darauf reagieren, dass immer mehr strombetriebene Fahrzeuge auf ihre Campingplätze gehen. Sie reagieren auch schon und verbieten das Aufladen der Autos auf dem Campingplatz.
Nein, ich hätte es umgekehrt gemacht. Ich hätte gesagt, ihr dürft laden, aber wir verlangen halt dann 50 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Da könnte man ja Geld verdienen.
Ja, natürlich.
Nein, sie verbieten es.
Ja, sie verbieten es. Also zum Teil. Es gibt auch welche, die verbieten es nicht. Also hier in der Nähe gibt es einen Campingplatz, der verbietet es nicht. Im Gegenteil, der freut sich, wenn er lädt, aber er will halt 60, 70 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Da sage ich, naja.
Ja, ist halt so, ne?
So. Das wollte auch, dass ich lade.
Verstehe ich auch.
Aber wollte ich aber nicht, weil ich das aber damals, das ist ein Jahr her. Also vor einem Jahr 60, 70 Cent für eine Kilowattstunde AC zu verlangen, war einfach teuer.
Natürlich.
Heute ist das ja schon fast Normalpreis mittlerweile.
Ich finde es aber schön, dass man es einem anbietet. Wenn man es gleich von vornherein verbietet, dann ist es halt
doof. Naja, sie verbieten es halt deswegen, weil bisher haben viele Campingplätze das so gemacht. Die haben gesagt, okay, du zahlst pauschal. So, 3,50 pro Nacht für den Strom, egal wie viel du verbrauchst. Und die Leute haben ja auch nicht viel verbraucht, weil sie einfach keine großen Verbraucher hatten. Wenn dann natürlich ein E-Auto kommt und der die ganze Nacht durchlädt, 10 Stunden lang, 3 kW am Schuko lädt, dann sind es nochmal eben 30 Kilowattstunden, die da durchflitzen. Und wenn das 2, 3, 4, 5 machen, dann hat er natürlich ein Problem. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass er dann sagt, das will ich nicht. Mhm. Es ist nur schade, dass sie nicht darauf reagieren, insofern, dass sie sagen, okay, passt mal auf, wir ertüchtigen das Stromnetz hier oder wir bauen euch Boxen hin, wo ihr dann laden könnt. Genau. Und ich verlange aber einen fairen Preis dafür, also nicht einen überteuerten, wo ich die Leute abzocke, sondern einen fairen Preis. Weil es ist oft so auf Campingplätzen, dass die verlangen dann halt 50, 60 Cent gerne pro Kilowattstunde. Was ja nicht schlimm ist, weil wenn du nur 2 Kilowattstunden, also ich brauche mit dem Caravan, glaube ich, pro 24 Stunden, glaube ich, 2 oder 3 kW für den Kühlschrank, für die Beleuchtung, was ja schon relativ viel ist, aber mehr halt nicht. Und dann ist es nicht schlimm, wenn die Kilowattstunde 50 Cent kostet.
Aber wäre das nicht eine super Möglichkeit für Ladesäulenanbieter zu sagen, hey, wir setzen direkt vor den Campingplatz Ladesäulen oder Schnellladesäulen und dann fahre ich mit dem Ioniq praktisch zur Schnellladesäule, lade den voll, fahre auf meinen Campingparkplatz und dann kann ich meinen Wohnanhänger mit dem Ioniq bidirektional nutzen.
Also zum Beispiel der Union Lido in Italien, einer der größten und bekanntesten Campingplätze. Ich gehe nicht auf den Union Lido, ich bin immer auf dem direkt daneben. Mhm. Heißt Italy, gehört im Grunde so zum Union Lido. Oder? Nee, das ist einfach günstiger.
Ah, okay.
Aber du kannst alles nutzen vom Union Lido, das ist der Vorteil.
Cool. Und Geheimtipps hier im Podcast.
Ja, der Campingplatz Italy, direkt neben Union Lido, da kannst du einfach auf den Union Lido und darfst auch alles benutzen. Also auch die ganzen Schwimmbäder und was weiß ich, kannst da, ist im Grunde wie wenn du auf dem Union Lido bist, nur dass es ein bisschen günstiger ist. So.
Perfekt.
Also wirklich wunderbar. Aber ich habe gehört gestern habe ich darüber gesprochen, dass sie auf dem Union Lido jetzt mittlerweile verbieten, dass du an deinem Platz, wo du campst, dein Auto lädst.
Mhm.
Ja, die hatten ja ein gutes Stromnetz, so, da kannst du mit 3 kW bedenkenlos laden, wenn du das möchtest. Aber sie verbieten es jetzt und sagen, geh bitte an die Ladesäulen, das ist dann wieder ein externer Betreiber.
Mhm.
Und der verlangt dann halt wieder seinen externen Preis, der meines Erachtens, ich weiß es nicht mehr, wie viel war. Übrigens, Camping Italy hat jetzt auch eigene Ladesäulen hingebaut gegen Kosten, was ja grundsätzlich okay sind, aber die Kosten waren mir zu hoch. Und da habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass es verboten wäre, am Platz selbst zu laden. Kann aber auch einfach sein, dass ich es nicht mitbekommen habe. Hat jedenfalls niemand was gesagt. Und so habe ich den da immer geladen. Es ist aber, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Preise bei diesen Campingplätzen sind ja relativ hoch.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du dafür 28 Euro übernachtest, sondern locker das Doppelte und Dreifache bezahlst. Da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen zu sagen, ich lade dann für das bisschen, was ich da fahre. Weil ich fahre ja nicht viel, wenn ich da auf dem Campingplatz bin.
Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen in Paris. Ich habe praktisch direkt neben dem Campingplatz ein Hotel gekriegt für den gleichen Preis.
Da bin ich auch so, genau. Die verlangen Preise tatsächlich, brutal, wo man auch ein Hotelzimmer für bekommt. Ja. Und da habe ich dann wirklich überhaupt kein schlechtes Gewissen, da auch mein Auto zu laden. Ich lade aber auch da nicht jetzt jeden Tag 50 Kilowattstunden, sondern ich lade da, was ich am Tag 10 im Schnitt.
Mhm.
Ja. Und wenn ich dann, was weiß ich, über 50 Euro für den Platz, für das Stück Rasen da bezahle, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, da 10 Kilowattstunden runterzuladen. Das geht da auch. Und man muss eins sagen, das ist für mich ein Argument dafür, dahin zu gehen, weil ich einfach dann nicht dieses Problem habe, oh Gott, wo lade ich denn? Ja, sondern ich bin auf dem Campingplatz, ich bin dann tagsüber 50 Kilometer gefahren und die 50 Kilometer lade ich danach. Das sind dann 10 Kilowattstunden oder so und gut ist. Wenn ich längere Strecken fahre, gehe ich an den Supercharger, gibt es ja genügend.
Ja, klar. Ja,
aber die sind halt nicht direkt am Campingplatz und diese kleinen Strecken, die lade ich dann halt über den Campingplatz.
Oh, wir haben Besuch.
So, kleine Big, das Besuch, das war die Mutter von dem besten Kumpel von meinem Sohn. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, also wenn ich da einfach nicht mehr drüber nachdenken muss, wie lade ich mein Auto, ist es einfach für mich ein gutes Argument zu sagen, ich gehe auf diesen Campingplatz. Also ich würde vielleicht da nicht hingehen, wenn das nicht wäre. Und wenn die jetzt sagen, wir verbieten das, dann suche ich mir eventuell einen neuen Campingplatz.
Genau.
Das ist denen natürlich wahrscheinlich egal, weil sie sowieso immer ausgebucht sind, aber ich gehe dann halt da nicht mehr hin. Und es kommen auch mal Zeiten, wo es nicht mehr ausgebucht sein wird. Und ist ein Komfort. Wo die Campingplätze hingehen, also wenn ich ein Campingplatzbetreiber wäre, was ich nicht bin, wobei ich habe mir das auch mal überlegt, ob ich das machen soll, weil es würde mir Spaß machen, ehrlich gesagt. Ich würde das so machen, dass ich erstmal mein Netz ertüchtige vor Ort.
Ja,
also dass die Leitungen auch wirklich 3 kW bringen, die 3 kW bringen sollten. Ich würde entweder einen Kilowattpreis machen, der fair ist und würde sagen, ihr könnt da laden, so viel ihr wollt, ihr müsst es halt bezahlen, was ich 40 Cent pro Kilowattstunde, würde ich jetzt im Moment sagen. Oder ich baue dann eben Ladesäulen hin, 2, 3, 4 Stück und sage denen, ladet da bitte, das ist auch sicherer. Und da bezahlt er dann halt auch den entsprechenden günstigen Preis. Also ich würde da schon ein bisschen Geld damit verdienen wollen, aber eben nicht viel, weil ich das auch mehr als Serviceangebot sehe an meine Kunden, als jetzt da ein großes Geld zu verdienen. Und wenn du dir dann eine Solaranlage an deinen Campingplatz baust, und das machen ja viele, und das würde ich auch sofort
Platz
machen.
Platz ist ja eigentlich da.
Ja, da ist ja Platz, also auf den ganzen Sanitäreinrichtungshäusern kannst du ja Solardächer-Dings machen, ja. Dann verdienst du ja richtig Geld damit, wenn du diesen Strom, den du da produzierst, an deine Kunden weitergibst. Also kannst du ja richtig Geld verdienen. So würde ich das machen. Aber es ist halt so wie in vielen anderen Branchen auch. Ne? Das war schon immer so und das haben wir schon immer so gemacht und es hat ja immer schon so funktioniert und das machen wir halt auch einfach weiter. Also ich habe kürzlich einen Artikel gelesen. Wir haben ja gerade ganz wahnsinnig hohe Energiekosten und da leiden zum Beispiel die Bäcker drunter ganz massiv und die gehen auch keine neuen Wege zum großen Teil,
außer
Bäcker Schüren vielleicht, der schon lange eigene Wege geht, der aber natürlich jetzt auch Probleme hat mit den hohen Energiekosten, er kann ja nicht sämtliche Energie für sich produzieren, aber da habe ich einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr wo eben gesagt wurde, die sollten mal ein bisschen mal Ideen entwickeln und mal einfach andere Wege gehen und die Leute auch besser bezahlen zum Beispiel, damit die auch bleiben oder damit sie überhaupt Bäcker bekommen, weil die haben ja gerade Nachwuchssorgen ohne Ende. Wie viele Branchen im Übrigen.
Also teilweise muss man ja nicht mal kreative neue Ideen gehen, sondern einfach mal die schon da sind, umsetzen. Wenn ich, als damals diese Problematik mit dem Kassenbon war, da haben ja einige Bäcker, also wirklich auch medienwirksam, sich drüber aufgeregt, wie viele Tonnen an Papier sie jetzt verursachen. Und bei uns im Nachbarort, sage ich mal, also bei Plochingen, bei Plochingen irgendwo, da gab es einen Bäcker, der hat einfach gleich mal auf elektronischen Bon umgeswitcht. Er hat gesagt, er hat sowieso eine elektronische Kasse, die ist praktisch nötig, weil er ja keine Barkasse hat, sondern eine elektrische Kasse. Und dann wurde die einfach mal umgerüstet auf E-Bon. Und dann konnte der Kunde entscheiden, ob er den Bon als Papier will, weil er es absetzen will oder nicht. Und dann wurde entweder ein Papierbon ausgegeben oder eben nicht. Und der hat es halt begriffen. Der hat gesagt, okay, ich will kein Papier produzieren wie Blödsinn, also muss ich gucken, was habe ich für Optionen. Und ganz viele Bäcker, das ist jetzt ein bisschen Bashing on Bäcker, aber es ist tatsächlich so, es trifft ja nicht nur die Bäcker, sondern auch die allgemeinen Kassen, die so benutzt werden. Und statt sich also um Lösungen zu kümmern, wurde erstmal das Problem irgendwie in die Welt rausposaunt. Und Rewe hat jetzt auch den E-Bon eingeführt für im Prinzip alle Filialen, soweit ich das weiß. Das heißt, da entsteht auch gar kein Papier mehr. Und wir sind jetzt in der Lage, Papier zu sparen. Weil vorher gab es auch überall Kassenbons. Und jetzt praktisch gar keine mehr, wenn man sich diesen elektronischen Kassenbon zulegen möchte.
Also ich hab selber mal in einer Bäckerei gearbeitet, eine Nacht. Das liegt daran, dass wir ja an unserer Schule den Schülern Praktika ermöglichen. oder die sollen das machen, 2 Wochen lang in der 8. Klasse, damit die einfach mal reinriechen können in die Arbeitswelt. Und umgekehrt war es jetzt auch so, dass es mal ein Angebot gab für Lehrer, zu sagen, machst du mal ein Praktikum, damit du einfach auch mal wieder
was Vernünftiges tust.
Genau. Einfach ein Gefühl wieder dafür bekommst, was deine Schüler da machen.
Ja.
Und wie es denen da geht und was die so machen dürfen und müssen. Und das haben ganz wenige Lehrer tatsächlich angenommen. Ich war einer der wenigen, die es dann gemacht haben. Ich habe gesagt, ich gehe mal in eine Bäckerei. Mhm. Und habe eine Nacht in einer Bäckerei gearbeitet. Ich kann dir sagen, das war die heftigste Nacht, an die ich mich erinnern kann, weil es war wirklich harte Arbeit. Das liegt natürlich an 2 Dingen. Erstens mal, weil ich körperliche Arbeit einfach nicht mehr so gewöhnt bin.
Klar. Du hast dann auch Brot wirklich gebacken?
Ja, ja. Ich war in der Backstube.
Ja, okay.
Ich war tatsächlich in der Backstube. Ich habe gar nicht verkauft. Ich habe nur in der Backstube gebacken oder geholfen beim Backen. Du kannst dir nicht vorstellen, also das muss unheimlich schnell gehen in der Bäckerei. Ja, also muss wirklich ganz schnell arbeiten.
Ganz große Packungen an Mehl und so rumwuchten, also wirklich
auch. Ja, gut, Knochen, da gibt es teilweise auch Maschinen, die das machen, also Rohrsysteme, die dann direkt in die Mischmaschine reingehen. Nein, aber zum Beispiel, es gab eine Maschine, das war wirklich wie im Film, da kamen Teiglinge raus und die waren auf einem Förderband und du musstest diese Teiglinge wegnehmen und dann weiterverarbeiten.
Und das Förderband
und das Förderband hält nicht an. Das heißt, wenn du nicht schnell genug bist, dann fallen die Backlinge tatsächlich auf den Boden.
Und dann ist es rum.
Ja.
Dann kannst du wegwerfen.
Ja, dann kannst du wegwerfen. Also die dürfen nicht runterfallen. Das heißt, du musst die Geschwindigkeit haben, die diese Maschine hat. Und du fängst, ich habe abends um, glaube 22 Uhr angefangen und war dann morgens um 6 Uhr fertig, also 8 Stunden durchgearbeitet mit einer kurzen Pause dazwischen, eine halbe Stunde nachts um 3. Und da war natürlich einerseits diese körperliche Arbeit, diese Geschwindigkeit, die du da halten musst. Und wenn du die nicht gewöhnt bist, also die Arbeitsabläufe nicht kennst, dann bist du natürlich sowieso immer erstmal langsam. Die andere Geschichte war natürlich, ich war natürlich dann irgendwann übermüdet, ne, weil ich war ja nicht im Rhythmus.
Gibt auch Konzentrationsprobleme dann passieren Fehler.
So, und ja, du bist dann auch einfach todmüde und um 6 bist du einfach tot. Und es ist ein harter Job, Bäcker. Und du musst schnell arbeiten, du musst geschickt arbeiten. Und ich habe höchsten Respekt vor diesem Job. Also wirklich, das ist Handwerk und da musst du wirklich was können mit deinen Händen. Das ist nicht nur einfach, dass du den Teig machst, sondern du musst ja auch Brezeln werden von Hand geformt.
Ja, natürlich, da gibt es keine Maschine für.
So, und die verschiedenen Spezialitäten, die sie haben und so weiter. Das ist wirklich ein ernsthaftes Handwerk und da habe ich allerhöchsten Respekt. Aber ich finde eben, dass ein Handwerker eben auch darauf achten muss, okay, erstmal, wo kann ich Innovationen machen? Also wo kann ich Dinge verändern, dass sie nach vorne gehen? Wo kann ich Energie sparen? Wo kann ich dies? Wo kann ich das? Das, was eben Bäcker Schüren seit Jahren schon vorlebt und macht, der macht es ja auch nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern er weiß ganz genau, wenn ich
Wirtschaftsunternehmen,
das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Du hast Verantwortung für deine Mitarbeiter. Du musst gucken, dass sie ihren Job behalten können und du musst gucken, dass wenn irgendwo was nicht so läuft, wie du das vorstellst, dass du das irgendwo kompensieren kannst.
Und die Branche wird ja auch immer härter mit den ganzen
Großbäckereien
und so weiter.
Ja, ja. Und da muss man halt hingehen als Bäckermeister und wenn man seine eine Bäckerei hat mit 3 oder 4 Filialen, dann muss man einfach sich auch mal hinten auf seinen Arsch setzen und überlegen, okay, was kann ich denn verbessern? Wo könnte ich denn innovativer? Wo könnte ich meine Energie stattdessen herholen? Kann ich irgendwo selber Energie produzieren? Wenn ich Immobilien habe, kann ich da irgendwie Solar auf mein Dach pflanzen? Kann ich irgendwas machen? Darüber nachzudenken und eben nicht nur zu sagen, ich bin Bäcker und ich back jetzt. Ja, das
reicht nicht.
Das reicht einfach heutzutage nicht mehr. Und ich weiß, kann ich auch verstehen, dass es schwierig ist, weil, wie gesagt, durch Arbeitszeiten, die nicht besonders gesund sind und die sind chronisch unterbesetzt, weil sie einfach keinen Nachwuchs bekommen. Es liegt zum Beispiel schon allein darauf hin, nachts dürfen 16-Jährige nicht arbeiten. Aber die meisten gehen mit 16, 17 in die Lehre. Die können dann auch nicht Bäcker werden. Die müssen erst 18 werden, weil die müssen nachts arbeiten. Ne? Und das sind alles Probleme, die haben und ich denke aber, dass man immer im Hinterkopf behalten muss, ich muss gucken, dass ich irgendwo was anders mache als andere Bäcker, vielleicht andere Spezialitäten anbiete, vielleicht was Neues erfinde, wie kann ich die Energie auf die Reihe bekommen und so weiter.
Man muss eigentlich in jeder Branche immer den
Puls
an der Zeit haben.
Das ist, glaube ich, eine Schwäche, die wir im Moment haben, nicht nur jetzt bei den Bäckern, dann kannst du andere dazu nehmen, wo ich das Gefühl habe, also da könnte ein bisschen mehr gehen. Aber
auf jeden Fall.
Es soll kein Bashing sein oder sonst was, ich bin auch kein Bäcker und ich kenne mich da jetzt nicht so wahnsinnig aus. Ich kann mich natürlich hinstellen und sagen, mach mal, es ist alles nicht einfach. gerade wenn man auch unterbesetzt ist, dann hat man halt, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, keinen Bock, sich nochmal hinzusetzen, okay, wie kann ich das jetzt noch, sondern muss erstmal wieder die nächste Steuerabrechnung fertig machen und wieder mit dem Steuerberater kommunizieren. Es gibt ja so viele Dinge, die du drumherum machen musst, da hast du nicht unbedingt Bock, jetzt noch darüber nachzudenken.
Du brauchst ja auch ein bisschen das Mindset, du musst ja ein bisschen, ich sag mal, Luft holen können, und wenn dir das Wasser schon über der Nase steht, hast du einfach nicht die Möglichkeit, Luft zu holen, das geht halt nicht.
Ja.
Aber ich finde zum Beispiel, das sieht man jetzt auch in anderen Branchen, das sieht man tatsächlich in der öffentlichen Verwaltung, die redet jetzt auch darüber, PV-Anlagen endlich auf öffentlichen Gebäuden zu installieren, das sie jahrzehntelang einfach gar nicht gemacht haben. Und es wird sogar darüber diskutiert, eine Mindestquote von 50% auf öffentlichen Gebäuden mit PV zu bestücken, weil es einfach tote Dachfläche ist. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch Diskussionen drüber, wie sieht es denn aus? Ja, die Kassen in den Gemeinden sind klamm, können wir nicht machen. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel das Dach verpachten an jemanden, der eine Photovoltaik drauf macht. Man könnte das zum Beispiel an einen privaten Geldgeber oder Installateur verpachten, aber man kann es natürlich auch mit Bürgern zusammen machen. Man kann eine Bürgergesellschaft gründen, die dann PV-Anlagen betreiben auf öffentlichen Dächern. Das wäre so Win-Win-Win-Situation, weil die Bürger sind beteiligt, die Gemeinde kriegt das Dach verpachtet, kriegt da womöglich Geld ins Staat. Säckel. Und wir haben noch den Vorteil, dass wir endlich den Klimaschutz vorantreiben und oder zumindest das Bewusstsein dafür schärfen. Weil ganz ehrlich, jeder, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat, der wird sich auch überlegen, wie sieht es denn aus mit Ladestationen? Wie sieht es denn aus mit Elektroautos? Können wir einen Bürgerbus oder ähnliche Systeme aufbauen, die dann eben auch diesen Strom nutzen? Und so geht das weiter. Das ist ja eine Lawine, die man lostreten kann, wenn man halt, ich sag mal, aus den Puschen kommt und das auch vorwärts treibt.
Das Problem ist, dass es in manchen Orten funktioniert, weil einfach diese Orte das Glück haben, dass da Gemeinderäte oder Bürgermeister drin sitzen, die das erkannt haben und sagen, okay, wir haben hier Flächen, was können wir denn damit machen, dem Dach? Und dann läuft da auch was in den Orten und dann gibt es eben Orte, da ist es eben nicht so. Da gibt es eben keine Gemeinderäte, die sagen, wir müssen mal irgendwie in die Richtung gehen. Da sitzt halt dann der 80-jährige Werner im Gemeinderat und der saß schon seit 50 Jahren da drin und den interessiert das überhaupt nicht mehr. Und dann passiert da eben nichts. Und das ist in der Tat ein Problem und ich verstehe es ehrlich. Es ist wieder eine dieser Dinge, die ich wieder nicht verstehe. Also wenn ich jetzt noch Dachfläche hätte, ich habe ja keine mehr, ich habe alles zugepflastert, aber wenn ich Dachfläche hätte, das Erste, was ich machen würde, Solar drauf.
Ja.
So denken aber nicht alle, dummerweise. Und jetzt merken natürlich viele, also ich habe dir erzählt, dass meine Nachbarn eben keine Solaranlage drauf machen wollen. Die kotzen jetzt wahrscheinlich, weil die Strompreise jetzt richtig hochgehen. Und ich habe da relativ wenig Mitleid mit denen, ehrlich gesagt, ihr Problem. Aber so denken leider viele. Und die Leute müssen jetzt einfach mal lernen, dass Energie einen Preis hat und den wir jetzt endlich mal zahlen, weil bisher war Energie einfach viel zu billig, wie wir sie bekommen haben. Also Öl oder Gas war einfach zu billig. Wenn man alle Kosten mit einrechnet und auch eben die Umweltkosten, die sowas hat, wenn man das verbrennt. Jetzt langsam werden die Kosten fällig für die Energie. Und jetzt merkt man plötzlich, aber wenn ich ein Windrad hinbaue und wenn ich Solar aufs Dach mache, dann ist die Stromerzeugung ja gar nicht so teuer.
So sieht's aus.
Sie ist deutlich günstiger als das, weil jetzt eben die Preise dementsprechend sind.
Und sie hat sehr viel weniger Nebenwirkungen, wenn ich mal überlege. Ja. Klar, in Deutschland wird kein Öl gefördert, aber wir haben wahrscheinlich auch Öl und Benzin getankt, das von Deepwater Horizon kam.
So. Ich sag's mal überspitzt.
Oder von irgendeinem anderen Containerschiff oder Öltanker, der vielleicht mal havariert ist.
Ja. Und einerseits, weißt du, wenn ich sehe, dass die Benzin- und Ölpreise hochgehen, dann ist eine Seite von mir, die sagt, wow, super, ganz ehrlich. Also super jetzt wird's, super plus ist jetzt noch teurer. Ja, finde ich gut, grundsätzlich, sage ich. Ja, weil ich muss es nicht tanken. Damit tue ich mich natürlich leicht, das zu sagen. Genau. Logisch. Auf der anderen Seite hängt ja da so viel mit dran. Also es ist ja nicht nur der Preis an der Tankstelle, sondern es sind die Transportkosten allgemein, die dadurch natürlich teurer werden. Wenn der Diesel teurer wird, dann sind die LKWs im Betrieb teurer. Und dann zahle ich das auch.
Klar,
ja, also zahlt
das dann überall.
Also ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel geben. Wir kaufen gerne die günstigen Croissants zum selber aufbacken. Ne? Die haben vor dieser Energiekrise 99 Cent gekostet. Pro Packung. 6 Stück, 99 wow. Cent. So.
Sehr günstig.
Ich habe die jetzt eine Zeit lang nicht gekauft, weil wir haben die einfach nicht konsumiert die letzte Zeit. So, jetzt habe ich mal wieder welche gekauft, weil wir hatten Besuch am Wochenende und der Clan hat bei uns übernachtet. Dann habe ich gesagt, komm mal wieder schönes Frühstück mit Croissants. Kaufe ich mir mal eine Croissant-Packung. 1,49. Also 50% teurer, einfach mal teurer geworden.
Ja, total.
Und so geht es halt mit vielen Dingen. Und natürlich betrifft mich dadurch die Energiekrise auch. Sie betrifft mich nicht beim Autofahren, weil ich
einen Tesla habe. Aber sonst praktisch überall.
Er betrifft mich auch nicht zu Hause großartig, weil ich heize zwar mit Gas und habe warm Wasser mit Gas, aber wir sind da extrem sparsam, schon immer gewesen. Mhm. Ja. Aber Stromkrise betrifft mich überhaupt nicht. Mhm. Ja, ich habe Solarenergie und ich habe meinen Tesla mit Supercharging inklusive und so weiter, weil ich halt auch nach vorne gedacht habe und gerechnet habe. Ich habe natürlich nicht mit solchen Kosten gerechnet, aber ich wusste, die Strompreise werden über kurz oder lang nach oben gehen. Und das habe ich einfach berechnet, mit eingerechnet.
Selbst wenn die stabil bleiben, hat man ja irgendwann eine Amortisationsdatum, sage ich mal. Es kann sein, wenn man 70 ist, erlebt man das nicht mehr. Aber das ist eben genau die Frage. Mache ich das nur für mich oder mache ich das vielleicht auch für die Nachbarn?
Das ist der nächste Punkt. Und deswegen verstehe ich auch meinen Nachbarn nicht. Es ist zum Beispiel einer meiner Nachbarn, wie sage ich das, damit ich den nicht an Karren fahre, will ich ja auch nicht. Der hat sein ganzes Leben den Leuten erzählt, was sie tun oder nicht tun sollten. Amen. So. Mhm. Den habe ich angesprochen und der hat gesagt, naja, Herr Brunel, ich bin jetzt über 70, es lohnt sich bei mir nicht mehr. Wo ich mich dann gefragt habe, ja gut, was hast du eigentlich dein ganzes Leben gemacht? Den Leuten gesagt, sie sollen sich so und so verhalten.
Ja.
Und jetzt machst du genau das Gegenteil von dem, was du dein ganzes Leben gepredigt hast. Ja? Und natürlich lohnt es sich für ihn nicht mehr, eine Solaranlage aufs Dach zu zimmern. Nein, das lohnt sich tatsächlich für ihn nicht mehr. Kostenmäßig. Alles klar, verstehe ich. Aber darum geht es doch nicht immer. Also deswegen verstehe ich auch meine Nachbarn nicht, die zum Teil 2 Kinder haben. Ich verstehe nicht, warum diese Leute sich lieber ein fettes Auto Dieselauto vor die Tür stellen, als eine Solaranlage. Und einfach das Auto, was sie bis dahin hatten, einfach weitergefahren sind. Das verstehe ich nicht.
Ja.
Weil ich habe ein Kind. Ja, ich habe einen Sohn, 10 Jahre alt, wunderbares Kind. Du hast ihn ja auch schon kennengelernt. Ganz tolles Kind, wie ich finde. Mhm. Und ich habe, finde ich, eine Verantwortung dafür, dass er auch ein sorgenfreies Leben leben kann, so wie ich das konnte bisher. Ja, als ich jung war, als ich ein Kind war, hatte ich eine intakte Umwelt. Da hatte ich, ja, das war in den 70er Jahren war sie noch einigermaßen intakt. Wenn man das zumindest mit heute vergleicht, allein was nur noch an Insekten in der Luft sind, ne?
Ja,
das merkst du ja schon an der Scheibe vom Auto.
Also als ich aufgewachsen bin, waren noch große Themen, also klar, natürlich Tschernobyl und so, also AKWs, aber eben auch schon saurer Regen, Ozonloch und da.
Aber alles Probleme, die wir mehr oder weniger gelöst haben.
Also ja, tatsächlich.
Ozonloch haben wir ja tatsächlich, das war ja das finde ich erstaunlich, das hat man ja wirklich fast komplett gelöst, dieses Problem.
Ja.
Saurer Regen, naja, da haben wir immer noch ein Problem mit den Wäldern. Die sehen jetzt aber ein bisschen anders aus, weil auch da hat man ja Filter eingebaut in die Industrieanlagen, die und so weiter. Tschernobyl, ja, da hat man zumindest in Deutschland gesagt, wir bauen keine und wir gehen raus aus der Atomkraft. Da gab es zumindest in Deutschland den einen oder anderen Fortschritt. Aber wir haben ja jetzt das Problem wirklich, dass das Klima kippt und dass das jetzt wirklich auch der Dümmste sieht. Eigentlich, wir haben ein Problem. Und das Problem lässt sich nicht so einfach lösen. Aber jeder kann dazu beitragen. Weil wenn ich auch immer höre, ja, die Politiker, die müssen dieses Problem lösen.
Vielleicht
dafür auch haben wir sie gewählt.
Ja,
aber sage ich, ja, die sollten unbedingt daran arbeiten. Aber nicht nur die Politiker, sondern wirklich jeder von uns kann durch seine Entscheidungen dazu beitragen, dass das Klima ein Stück weit geschont wird. Das fängt an bei der Ernährung. Muss ich wirklich jeden Tag Rindfleisch oder Schweinefleisch essen? Tut's nicht auch vielleicht Huhn? Oder tut's nicht vielleicht auch kein Fleisch? Zumindest, weißt du, ich bin zum so Beispiel
bisschen,
jemand,
ja,
ich bin jemand, der isst gerne Fleisch. Gebe ich offen zu. Mhm. Ich esse gerne Fleisch. Ich brauche Fleisch. Ich esse das gerne. Ich bin kein Vegetarier. Aber ich weiß, dass das problematisch ist. Und deswegen habe ich das sehr eingeschränkt.
Mhm.
Also ich esse eben deutlich weniger Fleisch, als ich das früher getan habe. Ich genieße es damit. Ich esse sehr selten zum Beispiel Rindfleisch. Ganz selten. Zu Hause überhaupt nicht.
Ja.
Also ich kaufe kein Rindfleisch für zu Hause. Wenn ich mal im Restaurant bin, dann kann es mal sein, gerade beim Chinesen, da gibt es dann leckeres Rindfleisch, so klein geschnitten, dass ich davon was esse und es auch wirklich genieße. Aber es ist deutlich reduziert zu dem, was ich früher gegessen habe. Auch Schweinefleisch. Deutlich reduziert, wo ich mehr esse, ist dann eben Hühnerfleisch. Ja, also gegrilltes Hühnchen oder so schmeckt auch lecker, ist auch Fleisch, ist aber, was die CO2-Emission betrifft, deutlich besser als...
Und auch Wasser.
Ja. Ja, und das ist ein sehr überlegter Schritt, den ich gemacht habe, genau. Wo ich einfach gesagt habe, okay, was kann ich denn bei meiner Ernährung machen? Für mich kommt Vegetarier nicht in Frage. Mhm. Tut mir leid, ich würde es gerne sein, aber ich bin es einfach nicht. Ich esse einfach viel zu gern Fleisch. Aber das ist doch schon mal ein Schritt zu sagen, okay, ich mache das, reduziere das.
So. Genau, das ist ja auch dieser Weg, wenn man sich den über Jahre und Jahrzehnte aneignet, dann ist der auch nicht so schlimm. Man muss ja nicht, das Problem ist erst, wenn ich jahrzehntelang nichts gemacht habe und dann plötzlich umschwenken muss, weil es gar nicht mehr anders geht oder weil es Verbote gibt, weil es nicht mehr anders geht, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich Jahrzehnte oder Jahre darauf hinarbeiten kann, dann tut es auch nicht so weh. Und dann denke ich mir auch immer, dann gibt es die Leute, die es andersrum machen. Die sagen, hey, wir sind zukunftsorientiert. Wir sorgen dafür, dass wir es gleich richtig machen. Also statt auf Batterien setzen wir gleich auf E-Fuels. Und das ist dann wieder sowas, wo ich mir denke, das ist doch Augenwischerei. Ihr wisst doch ganz genau, es gibt kein Auto, das mit E-Fuels fährt, weil ihr keine Tankstellen habt. Das ist illusorisch, das in den nächsten 5 oder 10 Jahren hinzukriegen. Das könnt ihr gerne benutzen als Argument für, keine Ahnung, 20 Generationen oder 2 Generationen oder so. Aber das Problem haben wir jetzt. Und das auf die lange Bank zu schieben mit dem Vorwand, E-Fuels sind besser, das ist doch
Greenwashing. Ich sag's auch immer meinen Schülern. Ja? Ich sage meinen Schülern, ihr trefft jeden Tag Entscheidungen, trefft die richtige. Und die erste Entscheidung ist, ich liege im Bett, der Wecker klingelt, stehe ich auf oder nicht? Oder sage ich meiner Mama, ich habe furchtbare Kopfschmerzen, ich kann heute nicht in die Schule. Ja, kann ja jedes Kind machen und sagen, ich habe so Kopfschmerzen, ich kann heute nicht in die Schule. Wer kann das kontrollieren? Niemand. Die Eltern sagen, bleib zu Hause. Mhm. Das ist eine Entscheidung, die ein Schüler trifft. Ja, das... Gehe ich in die Schule oder gehe ich nicht in die Schule? Und so haben wir alle die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du entscheidest, ich esse weniger Fleisch, gut. Oder wenn du entscheidest, ich mache mir eine Solaranlage aufs Dach, auch wenn es sich finanziell vielleicht gar nicht für mich lohnt. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht so genau, ob das für mich sich lohnt. Also ja, die Solaranlage an sich wird sich lohnen, aber die Batterie, die ich mit eingebaut habe, schwierig. Ja, also die kostet 9.000 Euro, bis die sich mal refinanziert hat, das, wer weiß, wenn überhaupt. Ja. Das war mir aber ganz ehrlich, habe ich auch schon mehrmals hier gesagt, scheißegal. Mhm. Es geht nicht um mich in der Geschichte, es geht um uns alle und es geht auch um meinen Sohn. Mhm. Ich möchte meinen Sohn, wenn ich irgendwann mal alt und grau bin, sagen können, Sohn, ich habe alles probiert, damit du auch so ein schönes Leben haben kannst, wie ich das hatte. Mach was draus und ich erziehe meinen Sohn auch dazu, sich dementsprechend zu verhalten. Also er guckt auch, ist das ein fettes Auto, das hinten rausbläst oder nicht und findet das doof, wenn er das sieht. Und das finde ich gut, dass er das jetzt schon realisiert und versteht und die entsprechenden Entscheidungen trifft. So wie auch zum Beispiel das Thema Rauchen, ja, bei Jugendlichen, ja. Ja, klar. Wenn du Vater bist oder Mutter, dann kommt ja irgendwann mal das Problem, fängt das Kind an zu rauchen oder nicht? Und wie hältst du das Kind ab vom Rauchen? Natürlich erstmal durch Vorbildfunktion, indem du nicht rauchst. Ja. Umgesetzt auf Elektroautos, indem du eben keinen fetten Diesel-SUV fährst, ja, weil du bist einfach Vorbild für die Kinder. Du dampfst
halt, so wie Plug-in-Fahrer.
Ja, und ne, und so geht es immer weiter mit den, da kommt der nächste Wohnwagen, der Michael Bär kommt da gerade. Der wollte erst nicht kommen, weil er dachte, es würde vielleicht regnen und ja, er kommt jetzt doch. Wunderbar, freuen wir uns.
Und das ist der zweite Knaus-Wohnwagen.
Der dritte.
Dritte sogar.
Der dritte schon, ja.
Der auch E-Power rein elektrisch.
Knaus, genau, ja. Der E-Power Knaus, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. So, und diese Entscheidung zu treffen, ich fahre jetzt Elektroauto oder ich baue mir eine Solaranlage aufs Dach oder, das sind ja alles Entscheidungen, die treffen nicht die Politiker, die treffen wir selber. Ja. Natürlich können Politiker das unterstützen, indem sie sagen, wir machen Regelungen, damit du das einfach machen kannst. Wir unterstützen dich durch Maßnahmen, damit du dir das Elektroauto auch leisten kannst. Wir vereinfachen vielleicht die Steuern. Gesichtspunkte einer Solaranlage. Das wäre zum Beispiel eine Forderung, die ich habe an die Politiker. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, ich baue mir keine Solaranlage, weil das ist mir zu kompliziert mit der Steuer, da sage ich mir, okay, dann hast du immer noch nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Ja, und natürlich, und ich tue das auch, ich habe da mit der Frau Esken, Saskia Esken, die wir ja auch mal hier im Interview hatten, diskutiert darüber, ich war mit ihr bei einer Solarfirma, nämlich bei der, die mir die Solaranlage gebaut hat, zufälligerweise, die haben wir besucht, weil ich es hier in Horb, und da habe ich das Thema angesprochen, ja, und da hat sie auch gesagt, naja, ist doch nicht so schwierig, das geht doch, nein,
das ist... Umständlich.
Das ist umständlich und dämlich und blöd. Und das habe ich ihr auch gesagt. Das hat vielleicht nichts bewirkt, aber wir müssen es sagen, wir müssen es unseren Politikern sagen und wir müssen immer wieder die Finger auf die Wunde legen bei den Politikern, weil sonst reagieren sie nicht, was auch verständlich ist. Da hängt das jetzt wieder mit den Dingen zusammen, wie funktioniert Politik? Das ist halt nun mal kompliziert und nicht so einfach. Und wenn ich dann auch die Kommentare in Facebook oder sonst wo lese, ja, wir müssen alle Politiker abschaffen, so wie der Herr Lüning das vor kurzem wieder mal geschrieben hat, der meint, also wir brauchen all die Politiker nicht, das ist doch alles scheiße. Da frage ich mich, ja, was willst du eigentlich? Ist eine Diktatur oder was? Was willst du hier eigentlich? Natürlich brauchen wir Politiker und natürlich brauchen wir Leute, die gewählt sind und dann für uns Entscheidungen treffen. Und natürlich gibt es dann immer wieder Entscheidungen, mit denen wir nicht einverstanden sind oder Meinungen, mit denen wir nicht einverstanden sind. Aber dann sage ich immer, dann werd doch selber Politiker, dann mach doch selber politisch was. Wir Parteien, ja, und ich bin ja in einer Partei, ja. Wir Parteien freuen uns über jeden, der bei uns mitarbeiten will. Und so geht's allen Parteien. Also wer sich engagieren will politisch und was verändern will und nicht einverstanden ist mit dem, was da Herr Habeck macht oder Frau Esken oder wer auch immer, der hat ja die Möglichkeit zu sagen, seine Stimme zu erheben, in eine Partei zu gehen und da mitzuarbeiten und da Dinge zu bewegen. Ja,
oder
das eben, machen die aber alle nicht, ja, genau. Weil die haben keinen Bock da drauf.
Oder eben nicht. Und dann eben selbst Hand anlegt und das selbst in die Hand nimmt und Eigeninitiative. Aber dieses die Politiker sind alle schlimm und deswegen geht es mir schlecht. Also dieses Abwälzen der Verantwortung auf Politiker, das trifft natürlich diejenigen als erstes, die Politiker abschaffen wollen, weil dann haben sie keine Ausreden mehr.
Ja.
Das sind nämlich nur Ausreden. Das ist
auch die Entscheidung, fahre ich jetzt die 200 Meter zum Bäcker, fahre ich die jetzt mit dem Auto oder gehe ich da mal eben zu Fuß oder mit dem Fahrrad hin? Ja? Diese Entscheidung hat jeder für sich selbst in der Hand. Und wir sehen es ja auch gerade. Ja? Also wir haben jetzt in den letzten Monaten 20% weniger Gas verbraucht. Ja, weil super. Die Leute jetzt merken, oh, wenn ich jetzt Gas verbrauche, dann kostet mich das richtig, richtig Geld, wenn es dumm läuft. Dann fange ich mal an zu sparen. Plötzlich geht das. Und ich meine, ich merke das ja auch bei mir. Ja, also bisher habe ich so geduscht, dass ich gesagt habe, okay, ich schalte die Dusche an, ich dusche mich ab, lass das Wasser ein bisschen weiterlaufen und rasiere mich und dies und jenes unter der Dusche und lass das Wasser aber immer ein bisschen weiterlaufen. Ne? Ich habe einen Spar-Duschkopf eingebaut. Genau. Also so.
Ja, bei dir ist ja auch so, allein das Shampoo und das mit der also das Shampoo auswaschen, einmassieren, dann die Conditioner und die Frisur wieder föhnen. Das ist ja alles.
Das kostet ja alles unglaublich
Zeit und
Strom. Aber das Wasser lief mehr oder weniger durch.
Ja.
Zwischendurch habe ich es auch abgeschaltet. Beim Rasieren habe ich es abgeschaltet. Wobei im Winter ist es dann auch wieder schwierig. So, jetzt, und das Wasser war warm. Jetzt dusche ich im Grunde so wie im Wohnwagen. Weil im Wohnwagen. Habe ich auch schon geduscht hier in der Dusche, siehst du da? Da habe ich 5 Liter heißes Wasser.
Okay, und danach
wird es 5 Liter. Kalt. Dann ist Ende, dann ist es kalt. Und zwar eiskalt. So, 5 Liter. Und ich habe dann festgestellt.
Das ist nicht so viel, oder?
Das geht aber. Okay. Du kannst mit 5 Litern zweimal dich einseifen und abduschen.
Okay,
das geht.
Ja. Das muss man auch erstmal wissen, ganz ehrlich.
Ja?
Ich wüsste nicht, mit wie viel Litern ich eigentlich
das dusche. Das geht.
Weil ich weiß nur, ich dusche halt 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten.
Das muss gehen. Verstehst du? Das muss gehen, weil danach ist einfach kein warmes Wasser mehr da. Punkt. Ja. Da ist einfach keins mehr da. Das muss also funktionieren. Das funktioniert auch. Und so dusche ich mittlerweile auch zu Hause. Das heißt, ich schalte die Dusche ein, ich schalte sie aber nicht auf warm, sondern auf so kalt, dass es mir nicht gerade so nicht zu kalt ist.
Okay.
Also nicht mal lauwarm, sondern drunter noch. Versuche wirklich möglichst wenig Wasser zu nehmen. Ich dusche mich einmal von oben nach oben ab. Das dauert 10 Sekunden. Dann bin ich nass von oben bis unten. Aus. Einseifen. Rausduschen. Wieder in 10, 20, 30 Sekunden und kein heißes Wasser, sondern wirklich kaltes, lauwarmes Wasser. Nicht angenehm, macht keinen Spaß, gebe ich ehrlich zu. Also so macht Duschen nicht wirklich Spaß.
Klar.
Aber du sparst massiv viel warmes Wasser. Und warmes Wasser zu erhitzen, also
ist teuer.
Ist richtig teuer. Also verbraucht sehr viel Energie. Ist teuer. Und das machen wir jetzt alle so. Und so hoffe ich, dass ich die Gaspreise, und so sollten das alle machen und so sollten es wir alle eigentlich alle machen und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, sollten wir eigentlich schon seit Jahren so machen. Haben wir aber alle nicht gemacht, ich auch nicht.
Weil es nicht nötig
war. Es war einfach Komfort. Naja, für die Umwelt wäre es schon nötig gewesen, für unseren Geldbeutel halt nicht, weil, wie gesagt, die Energie viel zu günstig ist. Lass uns zurückkommen auf dieses Fest, was wir hier feiern oder dieses E-Mobil-Treffen. Also wir haben hier das E-Mobil-Treffen, es ist gleichzeitig Stadtfest und hinten noch das Fest der Kulturen, wo Leute ihre Stände haben, die eingewandert sind zu uns, also Iraner, Iraker, was auch immer. Was uns aufgefallen ist oder allen aufgefallen, haben viele Gespräche darüber geführt. Ich hatte ja gedacht, wenn es mehr Fahrzeugarten gibt, VW ID3, VW ID4,
Ioniq,
Peugeot 208e, und so weiter. Es gibt ja jetzt wirklich viele verschiedene Autos.
Praktisch jeder Hersteller hat mindestens
inzwischen
ein, zwei Modelle.
Genau. Und da habe ich eigentlich gedacht, also das letzte Mal, als wir es gemacht haben, 2019, habe ich auch mit den Leuten gesprochen. Ich freue mich auf die Zeit, wenn also endlich VW was bringt, genau, und so weiter. Und dann haben wir hier mehr Abwechslung. Weil bis dahin war es immer so, es gab 50% Tesla, 50% Renault Zoe.
Genau.
Und ein paar andere Autos. So, und ich habe eigentlich gedacht, naja, wenn wir das nächstes Jahr, dann hat es ja nicht stattgefunden und das Jahr darauf auch nicht so wirklich, wenn wir es das nächste Mal veranstalten, dann wird es eine deutliche mehr an Vielfalt haben.
Ja, denkst du, ne?
Und jetzt guckst du mal nach und jetzt siehst du, es sind fast alles Tesla.
Ja.
Also 90% Tesla, dicke. Und der Rest teilt sich dann eben auf die anderen Modelle auf. Wir haben uns darüber unterhalten, woran könnte das denn liegen? Und ich glaube, es liegt, oder wir sind zu dem Schluss gekommen, es liegt einfach daran, dass die E-Mobilität tatsächlich immer mehr in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. Das heißt, die Leute kaufen sich ein E-Auto nicht, weil es ein E-Auto ist, sondern weil sie ein neues Auto brauchen. Und dann hat es halt E-Antrieb, aber mehr interessiert sie auch nicht.
Genau.
Und die haben auch kein Interesse daran, jetzt zu solchen Veranstaltungen zu kommen und die auszustellen, die Autos, und stolz zu präsentieren. Sondern die haben jetzt halt ein E-Auto und fertig.
Die Frage
früher hatten wir einen Renault und jetzt haben wir ein E-Auto.
Genau, die Frage ist jetzt, warum sind dann trotzdem so viele Teslas da? Und da ist natürlich die Antwort, ja, die sind halt schon seit Jahren mit Teslas unterwegs, weil es damals halt hauptsächlich Teslas gab. Und es sind auch immer die gleichen Gesichter, die man hier sieht, muss man auch sagen.
Ja, es sind Leute hier, die ich seit 2017 kenne. Genau. Also die jedes Jahr herkommen, übrigens auch in den Jahren, wo es nicht offiziell stattgefunden hat, hierher gekommen sind und die einfach sich freuen, dass man sich wieder trifft, dass man sich austauscht, nicht nur über die Autos, sondern über die Familie und was auch immer. Sie haben einfach festgestellt, hier ist einfach ein schönes Wochenende zu verbringen, man geht zusammen abends essen und unterhält sich und kennt sich und ja, die sind, das sind im Grunde die Leute der ersten Stunde, die sich gerne einfach nochmal hier treffen wollen und einfach in Erinnerungen schwelgen möchten und sich darüber austauschen, was sich so verändert in der E-Mobilität. Aber es kommen eben nicht neue dazu oder kaum, weil diese Leute, die jetzt E-Autos kaufen, die so kaufen, wie sie früher halt einen Benziner gekauft haben. Ja, und ist doch egal, es ist halt ein E-Auto. Das ist aber eigentlich die genau die Entwicklung, die wir ja haben wollen. Also ich bin jetzt nicht darüber traurig. Ich meine, klar, ich hätte mich gefreut, wenn hier mehr Vielfalt gewesen wäre bei den Autos. Es sind ja auch Fiat 500 hat sich noch angekündigt, ja, und so weiter.
Da, genau.
Und was wir ja auch gemacht haben, ist, wie gesagt, viele Caravans hierher zu bringen. Ein paar sind auch gekommen, weil ich einfach zeigen wollte, das funktioniert mittlerweile auch, noch mit Einschränkungen, muss man ehrlicherweise sagen, aber es funktioniert. Weil das ja im Moment auch eine große Diskussion ist unter den Campern, wie machen wir denn das, wenn wir keinen Diesel mehr kaufen können? Und Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn da? Ist ja eine berechtigte Frage und darauf versuchen wir hier Antworten zu finden und zu diskutieren, wie können es so weitergehen? Macht das Sinn, einen Caravan auszustatten mit einer eigenen Batterie? Ich finde nein. Macht es Sinn, Wohnmobile auszustatten mit E-Motoren und Batterien? Ich finde ja. Und so weiter und so weiter. Aber das sind Dinge, die wir hier diskutieren und wir auch mit den Bürgerinnen und Bürgern von Horb diskutieren können, wenn sie herkommen und sich dafür interessieren. Und insofern ist das eine Entwicklung, die ich ja schon vor Jahren gesagt habe. Irgendwann werden wir vielleicht dieses Treffen so nicht mehr stattfinden lassen können, weil es einfach angekommen ist in der Gesellschaft, dass man E-Auto fährt und dann ist es einfach nichts Besonderes mehr. Warum sollte man das den Leuten dann noch präsentieren?
Genau, man merkt es auch bei den Diskussionen. Die Fragen sind ganz andere.
Also erstmal fällt auf, keiner fragt mehr, oh, ist das ein Elektroauto?
Ja.
Das war ja noch vor 5 Jahren so.
Ja.
Sondern jetzt ist wirklich so, welches Modell gibt's, welche Ausstattung hat es, kann das dies und jenes, kann das an einem Supercharger laden, kann das schnell laden, kann das langsam laden. Das heißt, das sind schon qualitativ ganz andere
Fragen. Du merkst es auch am Supercharger, also an der Ladestation. Früher, 2017, 2018, da sind Leute gekommen, haben gefragt, ja, wie lange dauert denn das Laden und wie weit kommen sie damit, so die üblichen Fragen. Ich habe darüber nachgedacht, dass wir darüber vorhin gesprochen haben, mit der Ann-Kathrin zum Beispiel, der Chaotin, die vielleicht viele kennen, oder anderen.
Das fragt man nicht mehr.
Nee, weil die Leute wissen es.
Ja, die fragen dich eher so, ah, warum bist du hier? Was machst du hier? Wo fährst du hin? Solche Sachen, weißt du, die üblichen Fragen, die man untereinander stellt, wenn man in Urlaub fährt zum Beispiel.
Und was auch auffällt, ist, früher, wenn ein Supercharger gekommen ist, hast du dich regelrecht auf den Supercharger gefreut, denn du hast gewusst, ich kann mich gleich mit einem anderen Tesla-Fahrer austauschen. Ich kann mich gleich mit dem unterhalten. Wo kommst du her? Wo fährst du hin? Wie geht es dir mit deinem Auto? Und bla bla bla.
ist vorbei.
Nee, also die bleiben passiert, teilweise im Auto sitzen,
ist passiert,
die wollen nicht mehr mit dir reden, weil
es passiert
nicht,
ab und zu.
Es sind ja keine Enthusiasten, sondern es sind halt Leute, die von A nach B fahren. Ich unterhalte mich ja auch nicht mit jedem an der Tankstelle
sozusagen. Genau, Beispiel. Gut, da bist du auch kürzer, klar. Nee, aber das interessiert die gar nicht mehr und das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, es ist in der Normalität mittlerweile angekommen und das wollten wir ja immer. Genau. Dafür steht ja auch Electrify BW. Wir wollen, dass das in die Normalität geht und das passiert jetzt auch zunehmend. Mhm. Das siehst du an den Zulassungszahlen, das siehst du aber auch an den Kommentaren der Automobilhersteller, die einfach sagen, ja, wir bauen jetzt noch bis dann und dann Benziner und dann ist vorbei.
Genau.
Wir entwickeln keine neuen Motoren mehr, sondern wir verkaufen jetzt halt den Schrott, den wir noch haben, müssen wir halt, damit wir Geld verdienen, das Geld dann investieren können in die Elektromobilität. Mhm. Und das ist ja genau das, was wir haben wollten. Also ich jammer da nicht. Natürlich, ich hätte mich gefreut, wenn da einfach mehr verschiedene Autos gekommen wären, einfach damit man die zeigen kann. Damit auch einfach die Leute, die jetzt im Moment, und das sind ja im Moment sehr viele Leute, die drüber nachdenken, ein Elektroauto zu kaufen.
Dass die Möglichkeit haben,
die Autos tatsächlich zu sehen, anzufassen, mal reinzusitzen, werden ja auch Probefahrten hier im Krona zum Beispiel angeboten. Das hätte ich mir schon gewünscht. Auf der anderen Seite freue ich mich, wenn einfach die Leute das als Normalität hinnehmen. Das ist mein E-Auto, ja und?
Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert, dass wir, also die Idee war schon, ich sag mal 2017, 2018 habe ich schon gesagt, ja, mal gucken, wie das mit den Elektromobilitätsvereinen ist oder auch mit den, ich sag mal, mit den Stammtischen oder in den losen Zusammenkünften wie bei den Tesla-Freunden. Weil irgendwann ist es so in der Breite angekommen, da fragen sich die Leute natürlich auch, wozu denn diesen EV, was bringt mir der denn noch? Soll ich da in meinem, also mit irgendwann ist es ausdiskutiert, wie viel Kilowatt, welche Ladestation läuft, welche gut läuft, welche nicht. Irgendwann ist das Thema halt durch, dann kann ich nicht mehr fragen. Die Fragen, die ich die letzten 2 Jahre gestellt habe. Und dann ist natürlich die Frage, wo geht's hin, wo geht die Reise hin? Und das ist, da hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell wird. Also, dass es so auch deutlich wird, dass wir jetzt schon in der Situation sind. Ja, wir sind bei einem großen Treffen und eigentlich gibt's nicht so viel zu diskutieren, weil alle mehr oder weniger auf dem gleichen Stand ist und auch, Stand sind. Und auch wenn du mit den Bürgern redest, die sich noch nicht zu einem Elektroauto durchgerungen haben, auch denen ist klar ganz häufig, wo die Reise hingeht. Die sind vielleicht nicht unbedingt d'accord damit. Also die sagen dann schon, ja, Elektro-Scheiß, den will ich eigentlich nicht. Aber damit muss ich leben, so in der Richtung. Weil das ist ja gewollt und die Hersteller bieten das an. Und wenn die Verbrenner irgendwann nicht mehr in die Städte rein dürfen und die Hersteller die nicht mehr bauen, dann muss ich ja was anderes angucken. Und das scheint sehr, sehr vielen auch bewusst zu sein. Das macht vielen auch Angst, das sehe ich auch.
Aber der Käse ist gegessen, wie man so schön sagt.
Ja, das Problem
ist brutal. Das Problem im Moment ist einfach 2 Dinge. Einmal der hohe Anschaffungspreis von einem E-Auto, der ist einfach höher als bei einem normalen Verbrenner. Sagen wir mal doppelt so hoch. Und dann natürlich die Lieferzeiten, die problematisch sind. Das ist das andere Problem. Auf der anderen Seite sage ich ganz deutlich, ich habe ja immer das Jahr 2025 genannt. Mhm. Ich habe immer gesagt, 2025 ist das Jahr, wo das Elektroauto günstiger sein wird als der Verbrenner. Wir sind jetzt schon da.
Ja,
wir sind
mit
jetzt
der aktuellen schon da. Krise auf jeden Fall.
So, wir sind jetzt schon da und das überrascht mich vielleicht im Gegensatz zu dir nicht wirklich. Und diese Zahl 2025 ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern hier hat jemand genannt, ein Zukunftsforscher, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Thompson.
Den ich auch mal getroffen habe, zufällig.
Dieses Popcorn-System im Prinzip, das geht schneller, als man denkt.
Genau, und das sieht man ja auch auf allen Statistiken. Und wie gesagt, ich bin ja kein Zukunftsforscher. Ich halte mich an die Leute, die sich damit auskennen. Das habe ich auch in der Pandemie so gemacht, mit dem Herrn Drosten und anderen. Insofern überrascht mich das nicht. Und ich sehe es ja auch bei meinem Auto. Das war ja teuer in der Anschaffung, deutlich teurer als die Dinge, die ich bisher gekauft habe an Autos. Und ich sehe jetzt einfach, dass durch den erhöhten Strompreis und die erhöhten Energiekosten allgemein das Auto sich noch viel schneller rechnet, als ich das überhaupt geplant habe. Einen neuen Benziner oder Diesel kauft, also kommen ja immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen zu mir und die dann sagen, ja, Jerome, ich überlege mir gerade, brauche ein neues Auto, was soll ich denn machen?
Und wirtschaftliche Fehlinvestition, die vielleicht nötig ist, aber für die meisten Leute einfach nur
nicht. Die fragen mich ja dann, ne? Die fragen mich dann, was soll ich denn kaufen? Und dann frage ich immer als erstes, wozu brauchst du das Auto? Wie sieht's aus mit der Ladesituation rund um dich rum? Das wissen die oft aber nicht, ne?
Ja, also, ganz häufig, das stimmt.
Die wissen es einfach nicht. Und dann erkläre ich denen das. Und was ich aber immer sage, immer grundsätzlich sage, ist, kauf dir bloß keinen neuen Verbrenner.
Ja.
grundsätzlich nicht. Also wenn du wieder einen Verbrenner kaufst, ist ja okay, aber kauf dir bitte keinen neuen Verbrenner. Wenn, dann kauf dir einen gebrauchten, weil sonst machst du unglaublich viel Geld kaputt. Weil wenn du das Ding in 3, 4, 5 Jahren verkaufen willst, kriegst du nichts mehr dafür.
Definitiv. Ja.
Weil einfach die Preise dann für Benzin und Diesel einfach so hoch sein werden, und du darfst dann in bestimmte Städte nicht reinfahren, das gibt's ja heute schon, und du wirst es aber nicht mehr verkaufen können.
Die Preise werden zu niedrig sein, und die Kosten zu
hoch. So, und natürlich kann aber nicht jeder, wissen wir auch beide, nicht jeder gleich ein Elektroauto kaufen für 50, 60.000 Euro.
So geht's mir ja. So. Ich will eigentlich auch kein Elektroauto gerade kaufen. Ja. Ich fahre ja noch Benziner, muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
Aber Elektromotorrad fährst du auch.
Aber Elektromotorrad, und es ist auch ganz klar, das nächste Auto wird ein Elektroauto. Mhm. Und die Frage ist nur, kriege ich ein günstiges Gebrauchtes, das nicht zu alt ist?
Ja. Und ich sage den Leuten immer, also manchmal muss ich denen auch sagen, für dich macht Elektroauto tatsächlich im Moment keinen Sinn, weil es gibt tatsächlich keine Möglichkeit für dich, da auf dem Dorf, wo du wohnst und in der näheren Umgebung zu laden. Du kannst nicht am Arbeitsplatz laden, du musst so und so viel fahren, macht für dich im Moment keinen Sinn. Genau. Macht einfach keinen Sinn, und dann bin ich der Letzte, der sagt, kauf trotzdem Elektroauto, weil das erzeugt das nur Frust. Das
funktioniert nicht,
ja, so. Genau. Was ich denen aber eben sage, ist, kauf bloß kein neues Auto. Kauf dir einen gebrauchten, überleg dir, ob du den Benziner, Diesel willst, das ist mir wurscht. Aber ich guck dann in 2, 3 Jahren, guckst du wieder, ob es dann funktioniert, und dann kaufst du vielleicht ein Elektroauto. Ich meine,
es gibt ja Leute, die das Geld wie Heu haben, die können sich auch einen Mustang kaufen, der gerade frisch vom Band kommt und mit Benzin und 8 Ventilen läuft.
Aber meistens haben die Leute, die viel Geld haben, auch gelernt, mit Geld umzugehen, und die verstehen dann auch vielleicht, wobei, also so jemand, der kauft sich dann halt auch einen neuen Jaguar oder was auch immer, und dann ist das scheißegal, wenn das Ding dann 20.000 Euro weniger wert ist innerhalb von einem halben Jahr. Okay, die haben wir natürlich auch, aber so meine normalen Kollegen, denen sage ich dann immer, überlegst du ja, übrigens, wir haben eine Ladesäule direkt vor der Schule, von den Stadtwerken in Sulz, und die kann man auch über die NBW freischalten, also das
Aber nur eine Ladesäule, das heißt, wenn du
mit zwei Ladepunkten,
ja. Ja, okay, wenn du mehr als 2 Leute überzeugst, haben die schon ein Problem.
Nee, weil du lädst ja nicht jeden Tag.
Ja, okay.
Ja, das ist ja wieder dieses, mit den Föhnen, Alle haben einen Föhn, wenn wir alle den gleichzeitig einschalten, bricht unser Stromnetz zusammen, absolut. Aber wir schalten sie halt nicht alle gleichzeitig an. Ich müsste da nur alle 4 Tage laden an dem Ding, wenn ich jetzt da laden würde. Also insofern, und wenn die Stadtwerke merken, das Ding ist ja dauernd ausgelastet, dann bauen sie halt eine zweite Ladesäule daneben. Es ist ja nur eine 22 kW Ladesäule. Das
2 oder 3 Ladesäulen wären schon ganz geschickt.
Genau, und denen sage ich dann einfach, okay, wenn du das jetzt noch nicht kannst, aus verschiedensten Gründen, dann kauf dir was Gebrauchtes. Und ansonsten gibt es auch gebrauchte E-Autos mittlerweile, wobei die sind auch relativ teuer. Ist im Moment eine schwierige Situation, weil auch einfach die Nachfrage nach Elektroautos einfach größer ist als das Angebot, was ja einerseits schön ist. Ne? Also jedes Auto, was produziert wird, wird auch sofort verkauft. Super. Aber auf der anderen Seite natürlich die Preise in die Höhe treibt. Ich hoffe jetzt, dass Tesla, die ja jetzt so langsam die Warteschlange abarbeiten und da jetzt langsam wieder hinkommen, dass die Lieferzeiten sich deutlich verkürzen. Ich hoffe, dass die dann wieder mit den Preisen ein bisschen runtergehen, weil die sind ja doch deutlich nach oben gegangen, die Preise fürs Model Y und das Model 3. Ich hoffe, dass das da wieder in die andere Richtung geht, und Elon Musk hat ja auch gesagt, er will, dass das in die andere Richtung geht, aber ja, es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen, nach wie vor.
Solange es keine Konkurrenz gibt, die günstiger und schneller produziert, wird das hochpreisig bleiben.
Ja. Und es kommen aber jetzt auch interessante Fahrzeuge, also jetzt auch vom VW, der ID.Buzz ist ja jetzt langsam auf dem Markt, der kommt ja jetzt im Herbst. Dass man die Autos endlich mal auf der Straße sieht. Das war übrigens ein Auto, ID.Buzz, als ich damals 2017 überlegt habe, welches Elektroauto möchte ich denn kaufen. Und damals war für mich der Grund, das zu kaufen, die Voraussetzung, dass ich kaufe 300 Kilometer Reichweite, dass ich meine Eltern mitnehmen kann, auch für längere Fahrten, also dass wir da zu fünft im Auto sitzen können und Gepäck mitnehmen können. Damals gab es eben nur das Tesla Model S, aber ich hatte tatsächlich damals auch den ID.Buzz auf dem Schirm.
Ja.
Damals.
Es ist ein schönes Auto.
Ja, genau.
Es hat mir gefallen. Emotional. Das ist
ich hätte es mir gerne gekauft. Also da wäre ich 50-50 gewesen, was halt gegen den ID.Buzz gesprochen hätte, wenn es den damals 2017 schon gegeben hätte. Ja. Der war ja, wie gesagt, bekannt, dass er kommt.
Genau, dass
der 2017 war der im Gespräch. Und da hat man auch schon Bilder gesehen, die dem nahe kommen, was heute dann tatsächlich auch verkauft wird.
Erstaunlicherweise sogar.
Ja. Es gab nur eine Sache, die dagegen gesprochen hat, oder zwei Sachen, warum ich den ID.Buzz eben nicht gekauft hat. Nämlich schlicht und ergreifend, den gab es 2017 nicht zu kaufen. Punkt.
Nee. Und war auch nicht abzusehen, wann der sein wird.
Ja, das hieß dann damals, glaube ich, in 3, 4 Jahren. Und
gut läuft, genau.
So, es ist Ende 2022 geworden, also über 5,5 Jahre, nachdem ich mein Auto gekauft habe. Also viel, viel, viel zu spät. War das eine Problem. Das andere Problem ist das Problem der Ladesäulen. Zumindest damals wäre es ein Problem gewesen, weil Tesla hat damals schon Supercharger gehabt, nicht so viele wie heute, aber schon einige. Und von VW gab es einfach gar nichts.
Ja, genau.
Da gab es auch kein Ionity und was weiß ich, da gab es einfach noch gar nichts. Das heißt, ich wäre damals angewiesen, wenn es den damals schon gegeben hätte, dann hätte ich einfach ein Ladeproblem gehabt. Das ist heute nicht mehr gegeben. Jetzt gibt es eben genügend Aral und Ionity und Tesla bietet ja auch inzwischen
die ganzen Tank- und Raststellen.
So, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Aber wir schreiben jetzt halt das Jahr 2022. Und was als drittes vielleicht noch dazu kommt, der ID.Buzz ist doch schon deutlich teurer geworden, als das viele erhofft haben.
Ja, der ist nicht wirklich günstig.
Ja, aber da haben wir wieder das Ding, ne? Wenn die Nachfrage groß ist, dann geht halt der Preis hoch, wenn das Angebot niedrig ist. Und der wird jetzt halt auch nicht in Stückzahlen gebaut, die das dahin führen, dass das günstiger wird in nächster Zeit. Und insofern ist ein schönes Auto. Ich hätte es mir gern gekauft, also ich hätte gerne einen ID.Buzz, sage ich ganz ehrlich, mir gefällt das Auto. Aber 2017 gab es das noch nicht und gab es auch keine Lademöglichkeiten dafür. Und insofern habe ich es eben nicht gekauft. Aber wenn heute jemand einen ID.Buzz kauft, dann freue ich mich für den und hätte den auch gerne. Mein Tesla behalte ich aber trotzdem.
Ja, genau. Du kannst ja den Caravan wieder verkaufen, der ist ja viel zu groß. Und dann hast du so einen kleinen ID.Buzz.
Nein. Nee, meine Eltern sind ja jahrelang mit dem VW-Bus durch die Lande gefahren.
Und zwar, was für alten?
T1 oder?
T3
war es. T3, okay, T3,
so ein Westfalia im Prinzip.
Nee, war kein Westfalia-Ausbau, aber hat er irgendwie anders ausbauen lassen. Das Ding war an dem Teil, das war ein Diesel und der hatte 50 PS.
Ja, das ist toll, ne?
Das war wirklich digitales Gas geben. Ich durfte den ab und zu mal fahren. Ich hatte ja dann irgendwann meinen Führerschein, den haben meine Eltern gekauft, bevor ich den Führerschein hatte, also schon lange vorher. Die haben den jetzt auch schon vor 10 Jahren verkauft, beziehungsweise verschenkt.
Also schlimmer als der alte Bulli im Prinzip.
Das Ding war wirklich, du hast entweder Vollgas gegeben oder nicht. Also dazwischen gab es einfach nichts, weil der hatte so dermaßen wenig Kraft. Aber du kamst damit auch an.
Ja.
Also du kannst damit so einem Ding auch fahren. Und ich bin halt damit aufgewachsen. Und ich hätte schon gern so einen ID.Buzz. Aber zu dem Preis finde ich das
für mich heftig. Es ist auch die Frage, ob der ID.Buzz diese Schiene praktisch auch bedienen kann. Weil das ist ja ganz häufig so, du hast so diesen klassischen Bulli-Ansatz, der ja super beliebt ist und so ein bisschen Nostalgie mitbringt. Und der ID.Buzz soll ja im Prinzip genau in diese Schiene wieder reinstoßen, so wie eigentlich früher der Beetle auch den Käfer ersetzen sollte. Das ist die Frage, schafft der ID.Buzz das? Schafft der ID.Buzz das,
was schon, der Beetle nicht geschafft hat?
Ich glaube schon, dass der einen gewissen Kult mitbringt. Und der kam ja auch ganz gut an in den Rezensionen, die ich so gelesen habe oder im Video gesehen habe.
Ich glaube schon, dass der da hinkommt. Es ist halt nur schade, dass er eben so teuer ist und dann viele Leute, die sich den gerne leisten würden, einfach nicht leisten können. Und das finde ich einfach, weil das Original war ja eben deswegen so beliebt, weil er günstig war. Und deswegen haben den viele junge Menschen gekauft. Das werden jetzt nicht viele junge Menschen kaufen können, sondern so Leute wie ich, die 50 und plus sind. Und das finde ich einfach, ich finde, da tut VW ein bisschen eine Chance vertun. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt nicht der Kostenrechner. Ich weiß nicht, welche Kosten die haben, wenn sie das Ding produzieren und die den einfach so teuer verkaufen müssen, weil sie sonst keinen Gewinn damit machen.
Also meine Einschätzung ist schon, dass die wenig Gewinn mit dem Buzz machen. Allein aufgrund der Tatsache, dass sie relativ niedrige Stückzahlen haben und aufgrund der Tatsache, dass eben Batterien auch noch relativ teuer sind. Das heißt, der wird schon nicht besonders rentabel sein.
Aber das ist halt wieder die Frage. Muss man sofort rentabel sein oder fixt man die Leute an und dann wird das Ding verkauft in erheblich höheren Stückzahlen. Das ist halt die Frage.
Genau,
ja. Ich bin aber da kein studierter Kostenrechner. Die Leute, die das entscheiden, die werden sich dabei, vermute ich mal, was dabei gedacht haben.
Ich will
es da auch nicht besser wissen. Ja. Ich finde es halt einfach schade, dass sich eben der Preis nicht irgendwo bei 35.000 Euro eingependelt hat.
Das ist ja schon sehr niedrig.
Ja, oder vielleicht 40.000.
Ja, so. Bei den Fahrzeugklassen in der Ausstattung, also 35.000 ist illusorisch. Da würden die wahrscheinlich 10.000 Euro Verlust machen.
Ja, aber ich fände es schon schön,
wenn
es in der Preiskategorie
wäre. Genau, schön wäre das.
Denn das sind immer noch 70.000 deutsche Mark gewesen. Na, gut, wir sind jetzt auch ein paar Jahre später.
So ein paar Jahre.
Paar Jährchen.
Also wir müssen den manchen von unseren Zuhörern müssen wir noch vielleicht noch erklären, was die Deutsche Mark ist.
Das naja, haben aber viele vielleicht ungefähr, gar nicht erlebt.
Wir waren bis vor kurzem, also bevor die Inflation kam, waren wir ja irgendwie so auf dem Preisniveau, wo das, was früher 1 Euro, 1 Mark 60 gekostet hat, kostete dann 1,60 Euro. Ja, also wir waren so in einer 1-1-Situation über die Jahre.
Ja, ich rechne noch in Schilling, 1:7, weil ich bin ja zur Hälfte in Österreich aufgewachsen.
So, und jetzt ist es halt so, dass der Bulli, der ID. Buzz kostet ja irgendwie um die 68.000, so irgendwie zwischen ja, 60.000 und 70.000.
Grob, je nach Ausstattung geht es natürlich in unendlich
D-Mark, nach oben. In D-Mark wären das ja dann auch zwischen 60.000 und 70.000 Euro, 70.000 D-Mark gewesen. Das wäre immer auch damals schon sehr, sehr viel Geld gewesen. Es ist mir einfach ein bisschen zu teuer und das finde ich ein bisschen schade. Und was eben auch blöd ist, dass sie halt durch irgendwelche Ausstattungspakete die Preise massiv in die Höhe drücken.
Ich meine, das ist ein einfach ganz,
eine blöde Unart. Ja,
das ist ein ganz klassisches VW-Problem. Das ist bei VW. Das ist
bei Mercedes aber bei genauso Mercedes oder bei auch, Porsche noch schlimmer. Wobei aber, Porsche gehört zum VW-Konzern.
Genau, also bei VW ist es relativ stark, bei Mercedes nicht und auch bei BMW gar nicht so stark ausgeprägt, aber bei VW ist es wirklich extrem ausgeprägt, was die an Varianten und Optionen anbieten. Vor allem an der Menge, während bei Mercedes und BMW, da wird es zwar sehr schnell teurer, aber da gibt es gar nicht so viele Varianten und Optionen. Aber es ist tatsächlich so, VW hat ja auch sich schon damit gerühmt, dass es praktisch keine zwei Golfs gibt, die identisch vom Band rollen, weil jeder irgendeine Abwandlung vom Grund hat, also vom Grundmodell hat. Aber
es ist halt dumm, weil du kannst dann nicht günstig produzieren.
So ist es.
Das ist das Problem, wenn du...
Dafür gibt es Skoda.
Ja, ja.
Die gibt es aber nicht keinen ID.Buzz. Sondern
auch billig.
Ja, ja genau. Von denen gibt es aber halt keinen ID.Buzz.
Ja.
Nee, das ist ja das, was auch Tesla macht. Tesla sagt, okay, du hast hier 4 Farben und 2 Inneneinrichtungen und dann kannst du noch da ein Häkchen machen und dann noch da und dann war es das aber schon.
So ist es.
So, dass also wirklich...
die sparen dadurch enorm viel Geld.
Das also hat Vor- und Nachteile. Also einerseits wird das Auto natürlich dadurch günstiger zu produzieren, was man ja weitergeben kann, was Tesla auch macht, wenn sie es können. Auf der anderen Seite natürlich, du gehst an den Supercharger und da stehen halt 5 weiße Model
aus,
Y, ja, genau. Sie sehen exakt immer gleich aus. Ja. Das ist dann auch wieder ein bisschen doof. Ja,
ja, wobei die Individualität, ganz ehrlich, die wird beim Auto, finde ich, auch ein bisschen überschätzt. Ich kann ja auch ein Auto nachträglich noch folieren. Wir haben gesehen, wunderbare Folierung, wunderbare Anpassungen bei den Rädern und bei den Felgen. Also wirklich Dinge, wo man sich wirklich austoben kann auch. Und der Hersteller, der sollte eigentlich meines Erachtens ein Modell auf den Markt bringen und nur ganz leichte Abweichungen machen, genauso wie es Tesla macht. Weil ich bin ja in der Automobilbranche wirklich weit vorne in der Entwicklungsphase dabei. Also E1, E2 und so weiter. Das heißt, da weiß man noch nicht, wie die Karosserie aussieht. Aber die Varianten werden da schon geplant. Und wenn ich dann sehe, wie unglaublich viel Energie und Zeit in diese Variantengestaltung gesteckt wird, denke ich mir schon so, die könnten die Autos teilweise halb so teuer machen. Gerade bei VW. Wenn es von dem Golf nur 2 Varianten gäbe, dann wäre das Auto halb so teuer.
Ja.
Bin ich überzeugt von.
Und das ist genau das Problem. Aber die wollen natürlich auch Pakete verkaufen.
Sie machen Geld damit.
Ja.
Und das ist ganz klar. Wenn man sich das Controlling anguckt, es gibt zwei Varianten von Golfs oder von PKWs, die kein Geld für den Konzern bringen. Und das ist die Minimalausstattung, die Maximalausstattung. Und alles dazwischen macht dem Konzern eigentlich die Kohle, also die Rendite.
Und da macht Tesla halt einfach anders und ich finde besser. Aber muss jeder Konzern für sich selber entscheiden. Und wie gesagt, in meiner Garage steht eben kein ID.Buzz, sondern
schade,
ein
ne?
Tesla.
Ja. Wie viele ID.Buzz hätten Platz in deiner Garage?
Einer.
immerhin.
Mein Tesla kommt gerade so rein in meine Garage, der ist ja relativ breit, aber geht. Aber der ID.Buzz ist auch ziemlich breit.
Ja, ich habe schon mal den T6, glaube ich, war es, neben einem alten, also mit H-Kennzeichen, Bulli fahren sehen. Da passt der rein. Also man hat das Gefühl, wenn die neben oder hintereinander fahren, da würde der T1 sozusagen oder der alte Bulli würde in den T5 oder T6 reinpassen.
Also,
die sind unglaublich groß geworden.
Aber tatsächlich, wenn ich jetzt ein neues Elektroauto kaufen müsste, was ich nicht muss, aber es wäre wahrscheinlich im Moment tatsächlich das Model Y, was ich mir zulegen würde, obwohl es ein SUV ja auch eigentlich ist. Aber mir gefällt das Model 3 nicht so schön, vor allem hinten.
Ja, ne? Also ich hätte ganz gerne ein Model 3 als Hatchback, weil ich fahre im Moment auch ein Yaris, das ist im Prinzip ein Hatchback und die sind sehr praktisch, weil die sind sehr klein, kompakt und ich habe trotzdem eine Ladefläche nicht wie so ein Stufenheck, was ich unpraktisch finde. Und Das finde ich ein bisschen schade, dass es beim, dass das Model Y tatsächlich ein SUV geworden ist und nicht ein Model 3 als Hatchback. Das fände ich schon besser.
Aber es kommt an, das Model Y. Also es wird verkauft wie blöd. Ja. Und ich glaube, ich in diesem letzten Monat Platz 4 in Deutschland.
Ja.
Es gibt nur 3 Autos, die mehr verkauft worden sind im August als das Model Y. Mhm. Finde ich erstaunlich. Hängt natürlich auch mit der Auslieferung zusammen, wie das Tesla macht, dass sie nämlich immer auf einmal kommen. Haben sie ja immer noch nicht geändert.
Nee, es ist immer noch alle 3 Monate.
Aber es kommen wohl jetzt noch. Kommen jetzt wohl. Also in der Gesamtzahl sind die weit hinten, irgendwo 40, 50. Aber letzten Monat immerhin auf Platz 4 mit dem Model Y und weltweit entwickelt sich das Auto fantastisch. Da wird jedes Auto verkauft, was produziert wird.
Es ist auch technisch, wenn man sich das mal anguckt. Das hat sich technisch auch weiterentwickelt zur Shanghai-Variante. Wenn man sich jetzt also die Deutschen anguckt, die sind vom Fahrwerk deutlich besser geworden. Was bei Tesla immer so ein bisschen, ich sag mal, nicht optimal ist. Also die Fahrwerke sind zweitrangig bei Tesla, muss man ganz klar sagen. Die Tesla selbst sagt auch, wir haben ein sportliches Fahrwerk. Wir haben also kein allzu bequemes Fahrwerk und wir setzen die Priorisierung auf das System, also sprich Software und wie ist die Ladeerfahrung sozusagen, die Lademöglichkeiten. Das heißt, das Komplettsystem soll im Vordergrund stehen, nicht so sehr das Auto, was tatsächlich so ist. Also das Auto ist erstmal zweitrangig.
Das richtig,
hört vielleicht nicht jeder gern, der seinen Tesla liebt, aber es ist tatsächlich so. Das Auto soll gut sein und es soll hervorragend sein und ausreichend gut sein, aber es ist jetzt nichts, was mit einem Mercedes oder BMW Anspruch gebaut wird. Umgekehrt ist es natürlich bei Mercedes, BMW und auch bei VW so, die sind jetzt gerade erst dabei zu verstehen, dass das System auch für die Anwender wichtig ist. Und zwar wichtiger, ganz häufig wichtiger als das Auto. Weil ich setze mich in ein Auto rein, ich fahre von A nach B und dann muss es funktionieren. Und ob dann irgendwo, ich sag mal, das Fahrwerk auf der Rennstrecke nicht optimal ist oder ein bisschen härter ist, als ich es vielleicht vom Mercedes gewohnt bin oder irgendein Spaltmaß nicht optimal ist, das interessiert 90% der Leute einfach nicht.
Ja.
Sondern die kaufen ihr Auto, weil sie von A nach B fahren wollen. Das hat sich sicher auch geändert. In den 60er, 70ern, da war das Statussymbol. Da musste das Spaltmaß passen. Da mussten die Ledersitze auch passen. Da musste die Farbe passen. Da konntest du dir nicht erlauben, in der Lackierung Unterschiede zwischen der Motorhaube und den Kotflügeln zu sehen. Das hat sich geändert. Inzwischen ist das Statussymbol Auto hat verloren. Es ist immer noch da, aber es hat an Relevanz verloren. Und viel wichtiger ist, dass es funktioniert im System. So ähnlich wie bei Apple. Ja. Die Apple-Produkte im System funktionieren. Und das macht Tesla leider, muss ich sagen, immer noch besser als die deutschen Hersteller. Ja,
deutlich besser. Sieht auch Annegret so, oder Annegret? Gut, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf und stürzt uns wieder ins Vergnügen auf dem E-Mobil-Treffen, weil es macht wirklich Spaß, wieder die Leute wieder zu treffen, auch die Gespräche mit den Hörbar-Bürgerinnen und Bürgern. Gibt auch ein schönes Programm hier auf der Bühne. Man hat es vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund gehört. Die Volksmusik ist auch da, die Blasmusik. Ja, und heute Abend gehen wir schön essen gemeinsam und haben einfach eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören.
Für alle, die noch nicht da, oder die nicht dabei sein können oder nicht dabei sein werden, weil wahrscheinlich müssen wir es ausstrahlen, nachdem es vorbei ist.
Ja.
Die können uns natürlich trotzdem Feedback hinterlassen. Einfach bei podcast@electrify-bw.de.
Und nächste Woche gibt es ja schon die nächste Veranstaltung.
Ja, der Electric Ride in Schönau.
Genau, das organisierst du ja mehr oder weniger. Ja,
genau.
Vielleicht noch ein paar Worte dazu.
Genau, wir fahren am Samstag mit 50 Elektromotorrädern. So viele haben sich angemeldet bei schönem Wetter. Das ist auch entsprechend angemeldet worden. Im Schwarzwald, also in Schönau im Schwarzwald, ganz wichtig. Es gibt ein anderes Schönau, das ist woanders. Fahren da eine kleine 80-Kilometer-Runde, damit man auch zwischendurch noch ein bisschen quatschen kann, dass man noch einen Kaffee trinken kann. Und wir werden dann gegen Mittag wieder in Schönau ankommen, also bei der EWS. Das sind die die Stromrebellen, das sind die Elektrizitätswerke Schönau.
Da kriege ich aber auch keinen Vertrag zurzeit, oder? Wenn ich mich da versuche.
Wenn ich gar nicht. Du kannst mal vorbeikommen. Der Sebastian Sladek vom Vorstand wird da sein. Der Bürgermeister wird da sein. Lässt sich sicher was machen. Mit denen diskutieren wir dann auch auf einer Podiumsdiskussion über Elektromotorräder, über Lärmbelastung, über Umweltthemen. Alles, was so, ich sag mal, im Dunstkreis der Elektromobilität auch wichtig ist, also Energiegewinnung und eben auch Bürgeransichten. Also sprich, also bin ich bereit, ein Windkraftwerk vor der Haustür zu haben, wenn ich dafür den Ökostrom von den Elektrizitätswerken bekomme? Hm. Oder bin ich der Meinung, nee, die sollen doch bitte schön die Windkraftwerke woanders bauen, am besten in Bayern. Also solche Diskussionen werden wir sicher auch angehen und am Abend werden wir dann ein gemütliches Zusammensein haben in Schönau. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeikommen. Es gibt da eine Webseite, ihr könnt auch, ihr könnt natürlich auf electrify-bw.de nachgucken. Da sind auch unsere anderen Veranstaltungen und da freuen wir uns auf jeden Fall für Fragen, für Anmeldungen, für Teilnehmer. Für
genau. Alles ist da die Information.
Und wenn ihr auf der Seite seid sowieso, dann könnt ihr auch mal in unseren Shop reingucken. Da gibt es auch tolle Sachen, die man kaufen kann. Damit unterstützt ihr den Verein, damit unterstützt ihr die Elektromobilität und dann sind alle glücklich. Gut, das war's.
Ja.
Empfehle uns gerne weiter und Dankeschön fürs Zuhören. Wir haben heute ein bisschen ausschweifend über verschiedene Themen gesprochen, die nicht immer mit Elektromobilität zu tun hatten, aber ich glaube, das kann man auch mal machen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.